Wir haben letztes Mal begonnen mit dem ersten Tag der kümischen Hochzeit. Du hast also noch gar nichts versäumt, bis daher war Vorbereitung. Wir haben also einen Teil des ersten Tages, eigentlich in Wahrheit noch nicht den ganzen, haben wir geschildert. Und das heißt, das werde ich ganz kurz einmal wiederholen, dass du auch den Anschluss hast. Und dann werden wir uns mit den Details beschäftigen. Also es beginnt das Ganze damit, dass der Christian Rosenkreuz am Vorabend von Ostern, gemeint ist in dem Fall der Gründonnerstag, also der Vorabend vor dem Karfreitag, weil es ja mehr aus protestantischer Sicht ein bisschen geschildert ist. Der Johann Valentin André war ja selber Protestant, also das wird sicher die Beigabe von ihm sein. Also am Vorabend des Karfreitags bereitet er sich als ein Mahl. Es wird geschildert, es ist sehr wichtig, dass seine Wohnstätte im Berg gelegen ist. Also sie ist in den Berg hineingebaut. Das überliest man sehr leicht oder beiläufig in manchen Übersetzungen, oder Übersetzung kann man nicht sagen, aber halt Übertragungen ins moderne Deutsch geht das auch unter irgendwie ein bisschen, ist aber total wichtig, weil das zentrale Motiv des Rosenkreuzertums ist ja die Verwandlung der Erde. Also daran mitzuarbeiten, und das heißt, es geht nicht nur auf die Erde herunter, sondern in die Erde hinein, im Grunde. Das habe ich jetzt einmal drunter geschrieben, das ist auch der berühmte Vitriol, die berühmte Vitriolformel der Alchemisten. Vitriol, die steht da drunter, ich werde es dann gleich vorlesen. Naja, visita interiora terrae rectificando in venies occultum lapidem veram medicinam. Also besuche das Innere der Erde, der Gereinigten, du wirst finden den okkulten Stein, also den verborgenen Stein, in Klammer die wahre Medizin.
Vitriol ist aber auch
eine Vitriol ist an sich auch eine chemische Substanz, also vor allem Eisenvitriol, das ist im Grunde Eisensulfat. Ist auch eine chemische Verbindung, die Alchemisten verwendet haben, aber es geht hier definitiv nicht um den äußeren Vitriol. Auch wenn das immer auf den grünen Vitriol bezogen wird, das Eisensulfat ist auch grün, aber das ist in Wahrheit nicht gemeint, sondern es ist der Prozess gemeint, eben ins Innere der Erde einzudringen, die Erde zu läutern dabei, was zur Voraussetzung hat, dass ich mich selber läutere, und dadurch den okkulten Stein zu finden, den verborgenen Stein zu finden. Das heißt, eine Verwandlung bis ins Physische letztlich hinein zustande zu bringen. Und das ist die wahre Medizin. Das heißt, das ist das, was die ganze Erdentwicklung eigentlich ihrem Ziel entgegenbringt. Das ist gemein. Es wird ja oft auch gesagt, der Christus ist die wahre Medizin, und der Christus sitzt im Erdinneren eigentlich und eigentlich im Zentrum der Erde, genau dort, wo wir auch die allerfinstersten Kräfte sind. Also das Wort, das, wenn man nachzählt, hat 7 Worte, wenn ich das in Klammern mal weglasse. Da wird daher auch gern dieser Spruch durch einen 7-Stern dargestellt. Mhm. Wo dann diese 7 Anfangsbuchstaben halt dann verteilt rundherum sind. Oder es ist noch in einen Kreis eingeschlossen, wo die Worte darüber stehen. Und auch der 7-Stern ist ein Symbol für den Christus, für das sogenannte mystische Lamm. Da kann man dann die Planetensymbole natürlich dazu schreiben. Also es hängt mit dem insgesamt des Planetensystems auch zusammen. Daher die 7-Zahl. Und das heißt letztlich die Planetensphären, die sich jetzt im Erdinneren spiegeln. In einer gewissen Weise. Wir haben mal so diese große Zeichnung gehabt, wo man die Planetensphären mit den geistigen Hierarchien auch hatten, also Mondsphäre, Merkursphäre, Venussphäre, Sonnensphäre, Marssphäre, Jupiter, Saturn, das sind einmal die sieben, dann käme noch der Tierkreis, also die Sternenwelt, und das wäre das achte bereits, und das neunte, das sogenannte Kristallhimmel, was wir beim Dante auch haben. Also das ist sozusagen die äußerste Grenze der Welt. Was jenseits dessen ist, hat keine Entsprechung mehr, überhaupt keine Entsprechung mehr in der sinnlichen Welt. Also das ist der Ort der Gottheit selbst, wenn man so will, also der Ort der Trinität. Und das spiegelt sich ja letztlich auch in den neun Stufen des Erdinneren, also da spiegeln sich die sieben Planetensphären, die Fixsternsphäre, die spiegelt sich also im achten Höllenkreis in Wahrheit wieder, und das neunte ist also dann der innerste, also die unterste Höhle, die Kaina und so weiter, also was da alles ist, die Eishöhle, genau. Man könnte dann sogar noch sagen, es gibt noch ein zehntes, das ist der Erdmittelpunkt selbst. Der würde dementsprechend, was dann jenseits des Kristallhimmels ist, also was im sogenannten Empyreum ist, wo die Gottheit selber sitzt und wo die eigentliche Realität der geistigen Wesen überhaupt ist. Also so schildert es ja der Dante sehr schön, weil die Hierarchien eigentlich sitzen sie im Empyreum und spiegeln sich in den Planetensphären nur wieder in gewisser Weise. Das heißt, in der Realität sind es dort jenseits. Und sozusagen dieses Empyreum würde sich dann spiegeln im Erdmittelpunkt. Das wäre also das Zehnte. Das steckt so grob gesprochen in dem Spruch drinnen. Und das war den Alchemisten, den Richtigen zumindest, auch bewusst. Also weil genau das ging es, sich mit dem auseinanderzusetzen, wie verbinde ich mich einerseits mit den kosmischen Kräften oben, wie hole ich sie herunter, um das Innere der Erde zu verwandeln, sozusagen geistig so zu verwandeln, dass es wirklich zur Entsprechung von oben kommt.
Das sind die Okkultisten, oder?
Bitte?
Wer haben das gemacht?
Die Alchemisten.
Ah, die Alchemisten. Ja, habe ich eben gemacht. Die haben das gemacht.
Ja, ja.
Ich glaube, die haben nach Gold gesucht.
Naja, bei den Rosenkreuzer Schriften steht so, dass das als eine ganz untergeordnete Kunst aufgefasst wird. Das ist natürlich dann, in einer späteren Phase haben sie viele als Rosenkreuzer bezeichnet und sind hausiergegangen, damit das Gold machen können. Was meistens also eher Schmäh war. Und da ist viel Schindluder getrieben worden. Also das, sagen wir mal, 70-80% dessen, was sie Rosenkreuzer nennt, hat in Wahrheit mit dem eigentlichen Geist der Rosenkreuzer nichts zu tun. Überhaupt nichts.
Ja, ist nur mal, dass die Alchemisten, die haben geglaubt, die haben sie wirklich nur mit...
Nein, eben ganz im Gegenteil. Die wahre Alchemie sie haben schon auch äußere Experimente gemacht, aber die dienen eigentlich in Wahrheit als Meditationshilfe einmal primär. Und sie empfangen dadurch nämlich auch wirklich durch den Umgang mit den Stoffen auch wirklich Inspirationen, einerseits von oben, aber andererseits auch von den Kräften, die halt in den Stoffen selber drinnen stecken. Und mit dem setzen sie sich auseinander. Und diese Verwandlung, die drinnen ist. Ja, wir werden das wahrscheinlich im Zuge der ganzen Geschichte eher mal so ein bisschen vor Augen führen, die alchemistischen Operationen, weil die natürlich da eine große Rolle jetzt drinnen spielen. Also das heißt, was haben sie wirklich äußerlich als Meditationshilfe getan im praktischen Umgang mit dem Stoff und was bedeutet das aber für die geistige Entwicklung? Das geht Hand in Hand und ist ja auch eine Vorbereitung dessen, was Rudolf Steiner für die Zukunft erwartet oder als Forderung aufsteht geradezu, dass künftig, unter Anführungszeichen gesprochen, der Labortisch zum Altar werde. Das heißt, die experimentelle Handlung ist ein Sakrament im Grunde.
Und warum sind die Alchemisten dann in der Eishöhle?
Naja, das sind die Falschen. Naja, das sind die Falschen. Ja, das sind die Falschen. Das ist die Problematik. Es gibt viele, die das also wirklich Schindluder halt damit getrieben haben und sich bereichert haben damit. Das ist aber alles nicht die wahre Alchemie. Das ist so, wie es auch heute ist. Ich meine, der Mainstream schaut halt auf seinen eigenen Vorteil und die ein bisschen größeren Horizont haben und sich auch danach verhalten, das ist der geringere Teil. Ja, also nur so viel dazu, warum er also, warum das schon am Anfang steht, dass er in der Erde wohnt eigentlich, also dass seine Behausung in die Erde eingebaut ist. Und das waren ja tatsächlich, die Alchemisten hatten gerne also unterirdische Experimentierräume. Also um bewusst in dieser Atmosphäre drinnen zu sein. Naja, und wie er sich jetzt so also sein Ostermahl zubereitet und verzehren will, erlebt der Christian Rosenkreuz jetzt ein starkes Brausen, ein Wind, der aufkommt, es ist ein Sturm, es bebt, es donnert, es die ganzen Elemente sind in Aufruhr, also erlebt er das zumindest. Mit Sicherheit kein äußeres Gewitter oder irgendwas, sondern er tritt eben in die geistige Schau ein. Im Original steht da wirklich irgendwo daneben Meditation. Also das heißt, und das ist ja ganz typisch für das geistige Erleben, also wenn du eintrittst in die sogenannte elementarische Welt, also das ist eigentlich die nächste Welt hinter der sinnlichen, also wo du in den übersinnlichen Bereich hineinkommst, dann ist das Erleben erstens einmal wirklich so, als würde es das ganze Physische zersprengen, und es ist unheimlich dynamische Welt, in die man hineinkommt, das heißt, alles, was feste Konturen hat, zerlegt es dabei, also so erlebt man das. Und man hat den ganz richtigen Eindruck, jetzt stirbst du. Weil es ist auch im Grunde genau das gleiche Erlebnis, weil du kommst als erstes nach dem Tod ja in den Bereich hinein. Allerdings.
Bricht auch die Seele?
Bitte?
Bricht da auch die Seele, sage ich? Davon am Brechen?
Naja, es bricht aus der Seele schon vieles heraus, sagen wir mal so. Also, weil wir müssen uns ja denken, auch wenn wir über die Schwelle gehen, alles das, was uns mit der sinnlichen Welt verbindet, ist weg. Das ist ziemlich schlagartig weg. Also das geht noch, also wenn man hinübergeht, so in den 3-3,5 Tagen nach dem Tod, wo der Ätherleib noch nicht wirklich aufgelöst ist, ist es noch unter Umständen möglich, gewisse sinnliche Erlebnisse zu haben, weil die zu einem großen Teil auf der Tätigkeit des Ätherleibs beruhen. Weil der verarbeitet eigentlich die Sinneseindrücke. Und der, solange der noch diese Gewohnheiten beibehält und solange er noch in seiner Form sehr, sehr nahe dem Physischen ist, geht das. Das sind diese Schilderungen auch, was so Menschen, die einen Herzstillstand oder was gehabt haben, die also schon sozusagen drüben waren, medizinisch gesehen, aber doch wieder zurückgeholt werden konnten, also die so Nahtoderfahrung gemacht, wird ja oft geschildert, dass die dann genau sagen können, was die Ärzte gemacht haben, sogar was die gesprochen haben, und eigentlich waren sie klinisch tot in dem Moment. Und sie sehen es aber aus einer anderen Perspektive. Also nicht vom Operationstisch aus sozusagen, sondern von oben oder so, von irgendwo unter Umständen sogar, was im Nachbarraum passiert. Das beruht auf dem Ätherleib, der einfach sehr stark gelockert ist und eine gewisse freie Beweglichkeit hat. Und der behält das bei unter Umständen. Aber eben bei so einem Einweihungserlebnis wird das total aufgesprengt. Also da ist eine ziemliche Ausdehnung des Ätherleibes und für gewisse Zeit also legt er diese sinnlichen Dinge ab. Also das erlebst du einmal sehr, sehr stark und das geht so fast explosionsartig. Und du erlebst es bei der Einweihung eigentlich in der Regel noch stärker, als du es beim Tod erlebst, weil unter Umständen gleiten viele da einfach so hinüber, dass sie es gar nicht mitkriegen, dass das drüben sind, weil das ist halt so, wie wenn sie einschlafen und irgendwo kommen sie dann in eine traumartige Welt, irgendwann einmal wissen sie nicht, was das ist, aber es ist nicht unter Umständen immer so, dass das als scharfer Wechsel empfunden wird, da muss man eigentlich sehr wach sein dabei, also nur dann geht es. Aber bei der Einweihung ist es jedenfalls in seiner vollen Härte und du brauchst dadurch auch die Stütze, mit diesen Elementarkräften umzugehen, denen Stand zu halten, dass die nicht wegblasen sozusagen. Daher bei der ägyptischen Szene im vierten Mysteriendrama diese ganzen Elementarkräfte, um die es geht, dass er Vertreter des Erdelements, Luftelements und so weiter. Also die sollen ihn stärken, dass er mit diesen Kräften umgehen kann, weil sonst blasst es ihm weg und das heißt, er verliert das Bewusstsein oder er stürzt in ein Bewusstseinschaos zumindest hinein und kann keine klaren Erlebnisse mitbringen. Also die große Kunst ist da, diese wirkliche Panik, die da auftritt, das kann man nicht anders beschreiben, es ist die Panik, weil du weißt, ein Schritt noch und du bist tot und du weißt nicht, ob du zurückkommst in Wahrheit. Ich meine, man kommt zurück, aber auch wenn du das vorher nur 100 Mal schon da gesagt hast, in dem Moment ist es so real einfach, dass du vor der Entscheidung stehst, entweder ich trete voll auf die Notbremse oder ich fühle mich stark genug hineinzugehen. Und wenn du dich entschließt hineinzugehen, also das durchstehst, in vollem Gottvertrauen sozusagen, also im Vertrauen auf die geistige Welt, das ist das, was dich eigentlich stützt, dann erlebst du eigentlich zunächst hinter dir ist jemand. Da ist ein geistiges Wesen, das merkst du jetzt. Also es ist ganz typisch, dass es nicht vor dir steht, sondern hinter dir. Einfach weil sich der Blick darauf und es wahrzunehmen, das bedeutet den nächsten Entschluss. Diese Kehrtwendung sozusagen zu machen. Das ist so, wie wenn man spürt, hinter mir steht wer. So, dass man im Rücken spürt, da schaut mir jetzt wer an. So, nur halt viel intensiver. Und welche Gestalt es ist, das kann sehr unterschiedlich sein. Das kann sehr leicht zum Beispiel eine Begegnung mit dem Doppelgänger sein. Das kann sich sehr leicht so ankündigen, dass der hinter dir steht und wenn du ihm dann anschaust, sozusagen trifft dich der Schlag, wie grauslich der ausschaut. In dem Fall ist es aber anders, also er fühlt sich sogar berührt von hinten und er wendet sich um, also er fasst seinen ganzen Mut zusammen, er wendet sich um und sieht jetzt eine Weibsgestalt, wie es so schön heißt drinnen, also eine Frauengestalt im blauen Mantel mit Sternen versehen, mit goldenen Sternen versehen, mit einer Posaune in der rechten Hand und einem Bündel Briefe in der linken. Und sie sucht dann aus dem Bündel Briefen eben einen passenden für ihn heraus. Also er sieht es in Briefe und die ganze Welt sozusagen, verschiedenste Leute in allen Sprachen der Welt. Und einen dieser Briefe bekommt er, blaues Kuvert mit blauer Aufschrift. Also blau und goldene Aufschrift, das heißt, das, was vorher Imagination ist, blauer Mantel, blaue Sterne, also Bild, kriegt jetzt in Wahrheit eine schriftliche Form. Es ist zwar noch in der Hülle drinnen, also er kann es nicht lesen noch, weil dazu muss es erst öffnen. Es ist alles ins Bild übersetzt, natürlich, das Erlebnis. Aber es heißt, es wird angedeutet, der Übergang von der Imagination zur Inspiration. Das heißt, du fängst an, mit dem Bild, das du erlebst, auch einen Sinn zu verbinden, weil das Bild sich beginnt auszusprechen. Und das ist bei der ganzen kymischen Hochzeit oder überhaupt bei allen imaginativen Erlebnissen das Wichtige, ich muss so lange Geduld haben, bis ich es lesen kann. Und es nützt mir am allerwenigsten, darüber nachzugrübeln. Dass man denkt, na wart, hat nicht der Steiner irgendwo was gesagt oder hat nicht irgendwer, wo, also ich schaue in der Literatur nach, was bedeutet jetzt blau mit Sternen, was kann denn das bedeuten? Und Frau, und die fängt zu grübeln an. Kommt mit Sicherheit nicht das raus, was wirklich rauskommen sollte, sondern ich muss so lange mit dem Bild leben, bis es sich selber ausspricht. Wird man meistens auf die Geduldsprobe gestellt. Beim Christian Rosenkreuz selber ist es so, dass er offensichtlich schon 7 Jahre vorher ein Erlebnis hatte, aus dem ihm klar wurde, damals schon in 7 Jahren wirst du das erleben. Das heißt eigentlich, der Keim für dieses Erlebnis war schon 7 Jahre früher. Nur er brauchte 7 Jahre, um einen Schritt weiterzukommen in der ganzen Geschichte. Also dass aus dem vagen Bild heraus jetzt ein bisschen was Konkreteres kommt. Also das müssen wir halt jetzt auch durchgehen, dass wir wirklich einmal die Bilder nehmen, wie sie sind, und versuchen sie uns möglichst gut vor Augen zu stellen. Wobei ich ja schon x-mal jetzt gesagt habe, es ist trotzdem eine Versinnbildlichung der eigentlichen Imagination, weil die Imagination ist nicht wie ein Sinnesbild. Aber ich kann es nicht anders beschreiben, sonst könnte ich nur pff sagen und nichts ausdrücken. Ich muss sagen, es ist blau oder es ist golden oder es sind Sterne. Aber ihr dürft euch nicht vorstellen, ich erlebe jetzt das so wie eine, weiß ich nicht, Halluzination oder wie eine sehr lebendige Vorstellung, wo ich jetzt eine weibliche Gestalt im blauen Sternenmantel sehe. Ich erlebe etwas geistig, das heißt, ich fühle zunächst etwas, das ich am besten mit den Worten beschreiben kann, eine weibliche Gestalt im blauen Sternenmantel kommt auf mich zu und überreicht mir das. Aber das ist ins Bild übersetzt. Das ist genauso, wenn ich sage, in der Aura sind die Farben, weiß ich nicht, orange, grün und da noch ein bisschen violett dabei, dann habe ich nicht eine Halluzination dieser Farben und sehe jetzt da rundherum so, als wäre es sinnlich irgendein Farbenschein. Überhaupt nicht. Ich spüre seine Aura, ich nehme sie seelisch wahr und übersetze sie, um sie zu kommunizieren in diese Farberlebnisse, weil ich an den Farben zumindest ähnliche Erlebnisse habe. Also das muss man bei all den Schilderungen auch vom Steiner berücksichtigen. Weil viele stellen sich dann ewig vor, wann sehe ich denn jetzt endlich da den Lichtschein herum um die Leute? Wann sehe ich endlich die Aura? Und sie wundern sich, wenn sie es nicht sehen. Und Gott sei Dank, weil wenn sie es sehen, haben sie entweder einen Augenfehler oder Halluzinationen. Also es geht nur darum, das seelische Erlebnis zu haben, und dann spürst du das ganz deutlich und ganz, ganz intensiv und ganz spontan, ohne dass du nachdenken musst, dabei sagst, die Aura ist überwiegend orange mit grünen Flackern im oberen Teil. Das ist das beste Mittel, es auszudrücken. Und das kürzeste und knappste und intensivste, also das muss man berücksichtigen bei den Bildern, also dass man das nicht verwechselt. Gut, also sie gibt ihm jetzt den Brief als Zeichen der Inspiration. Bevor sie sich verabschiedet, stößt sie auch noch in ihre Posaune. Die Posaune ist auch ein Bild für die Inspiration, und mehr für die musikalische Seite. Der Brief selber mit der Schrift ist schon der nächste Schritt, aber auch noch in der Inspiration. Weil Inspiration kann man vergleichen damit, naja, wenn ich eine Art inneres Sprechen, eine Art innere Gedankensprache erlebe, von der ich aber genau spüre, das sind jetzt nicht meine Gedanken, sondern die kommen. Sie kommen jetzt in dem Fall, in dem ich das Bild oder dieses seelische Erlebnis festhalte in der Meditation, beginnt es sich zu erklären und noch wird mir alles klar. Das ist es eigentlich, und das übersetzt sich in eine innere Gedankensprache, die, und da merkt man sofort, das ist jetzt inspiriertes Denken und nicht Eigendenken, die so reich ist, dass ich das niemals verbal festhalten könnte. Obwohl ich es eigentlich ja geradezu wie Worte erlebe, aber nur, das ist wahrscheinlich alle Bibliotheken der Welt zusammengenommen in einem Sekundenbruchteil durchgelesen. In dem Moment, wo du die Inspiration hast, hast du die Kapazität, das zu überschauen. Das ist das Unglaubliche. Ich meine, du kannst zwar dann schon natürlich nur auf bestimmte Dinge den Fokus legen und sie hereinholen und dann eben festhalten. Und das ist das unheimlich Schmerzliche eigentlich, wenn du geistige Erlebnisse schildern willst, also so wie es der Steiner schildert. Weil du hast so ein Erlebnis und du musst eigentlich fast alles weglassen, um überhaupt irgendwas hereinholen zu können. Und du hast wirklich das Gefühl, du wirst zusammengequetscht bis zum Gehtnichtmehr. Weil du erlebst, wie du jetzt aus dem Geistigen wieder herausstürzt, eigentlich, indem du das als Worte fasst. Darum scheut sich der Capesius im Drama so sehr, das auch nur in Worte zu fassen. Gerade ab dem Zeitpunkt, wo er selber schon gewisse Erlebnisse hat. Weil er ist froh, dass er dieses reiche Erlebnis hat und das jetzt herunterholen. Aber gerade das ist die Kunst, das kristallklar herunterzuholen. Das ist auch etwas, was die Alchemisten im Übrigen versucht haben. Das ist die Coagula, also die Koagulation, das Verfestigen. Ich habe diesen riesigen geistigen Inhalt und ich muss in einen kristallklaren Satz oder in eine kristallklare Formel sozusagen zusammenfassen, die so kurz und so prägnant wie möglich ist. Weil allein ich hinter diesem Satz, da steckt die ganze Aufgabe der Alchemie und des Rosenkreuzertums drinnen.
Die Alchemisten haben das auch mit Meditation gemacht,
oder? Ja. Ja, die wirklichen zumindest. Ja. Ganz, ganz deutlich. Und das Gold machen, da geht's darum, das eigene Seelische zum seelischen Gold sozusagen zu machen, das heißt ganz sonnenhaft zu machen. Wie sich's etwa im Namen des alten eingeweihten Zarathustra widerspiegelt. Zoroaster, Goldstern heißt es eigentlich. Also das heißt der mit der goldenen Aura im Grunde. Also mit der ganz vollkommen durchgeistigten Aura. Das heißt, das Ziel der Alchemisten war, die eigene Aura zur goldenen Aura zu machen. Das heißt, zur völlig durchgeistigten Aura. Das heißt, wo das Seelische vollkommen beherrscht wird vom Geistigen. Und vollkommen geläutert ist von dem, was jetzt triebhaft egoistisch, das heißt von den Widersachern eingegeben ist. Das ist das Goldmachen in Wahrheit. Alles andere ist meistens Scharlatanerie und Eigennutz. Aber das ist halt das meiste gewesen. Ja, also er hat jetzt diesen Posaunenstoß. Also das heißt, es ist auch tatsächlich so, warum sage ich das? Also zuerst der Posaunenstoß, dann das Lesen des Briefes erst. Der Posaunenstoß, der wird da ganz drastisch geschildert, also dass er doch eine Viertelstunde nichts mehr hört sozusagen oder das nur noch scheppert, ist natürlich nicht äußerlich zu nehmen. Es soll nur schildern, wie intensiv das war und wie eindringlich das Erlebnis für ihn ist. Also das ist da, so dass alles andere eigentlich keinen Platz mehr hat. Also nur diese Musik sozusagen bebt in ihm. Und diese Musik besteht eigentlich darin, dass das eigene seelische Erleben, einmal zunächst vor allem auf der Gefühlsebene, also einen gewissen Rhythmus, eine gewisse Harmonie, eine gewisse Melodie geradezu entwickelt. Das heißt, du spürst dich eigentlich im Grunde musikalisch durchdrungen, mit dem fängt es an. Und wenn diese Symphonie sozusagen jetzt verklingt, geht es ins Wort über. Dann hast du die nächste Stufe der Inspiration, es ist immer noch Inspiration, dass jetzt das verständlich wird. Das heißt, jetzt wird es Gedankensprache. Also weil Musik spricht zwar sehr stark zum Gemüt, zum Gefühl, aber du kannst nicht jetzt Begriffe so leicht daraus fassen. Also da ist es noch auf der Ebene, wo es begrifflich nicht gefasst ist. Aber jetzt mit dem Lesen geht es dann geht es dann in diese Form der Inspiration über. Daher gebraucht er zum Beispiel Steiner oft, und nicht nur er, auch andere, den Synonym für die Inspiration, das Lesen der okkulten Schrift. Das ist sozusagen das Gleiche, aber es ist eben die Ebene, wo man es bereits mit der begrifflichen Inspiration, mit der Wortinspiration zu tun hat. Also das heißt, die Schilderung ist unheimlich präzise, dass diese Stufen alle da sind. Was man so im Jahr halt die Inspiration gehabt. Nein, das, also es geht zuerst einmal raus aus der Sinneswelt, die ganze Sinneswelt zerbirst mit einem gewaltigen Getöse, du bist in der elementarischen Welt, die unheimlich bewegt ist, es gibt keine Konturen mehr, nichts mehr, du wirst also seelisch hin und her geschleudert mit einem Wort, du hast keinen Orientierungspunkt, wenn du ihn nicht in dir selber findest. Also da muss das Ich unheimlich stark sein, dass du dich nicht völlig verlierst, sonst ist es also Ärger als der ärgste LSD-Trip oder was. Du saust herum also irgendwo. Und wenn es dir gelingt, fest zu bleiben, dann und den Willen sozusagen aufbringst, dich jetzt endgültig umzuwenden, das heißt, ich will das jetzt sehen, ich halte dem Stand und will nicht in Ohnmacht versinken, dann kommt die eigentliche Imagination, um die es jetzt geht, eben diese Frauengestalt mit dem Sternenmantel und die nächste Stufe, wenn ich vorbereitet bin, so wie der Christian Rosenkreuz über 7 Jahre in Wahrheit vorbereitet bin, gelingt es mir, das Bild zu lesen. Also zuerst einmal zu hören, also das heißt in der Gefühlsharmonie es zu spüren, ohne dass man es nur sagen kann. Das ist so, wie wenn man sagt, mir liegt es auf der Zunge, was ich sagen will, aber ich bringe es noch nicht raus. Oder oft hat man Gedanken, den man weiß, die Lösung ist eigentlich irgendwie da, aber ich kann es noch nicht formulieren. Aber man spürt, sie ist da, aber ich kriege sie noch nicht raus, sozusagen. Wenn der Moment da ist, dass sie rauskommt, dann lese ich die okkulte Schrift. Und auf dem Briefel steht jetzt, in diesem Zeichen wirst du siegen. Das ist das Erste, was er liest. Also das heißt, der Hinweis aufs Christliche, das ist ja auch der Ausspruch, den der Konstantin im Traum erlebt hat, der Kaiser Konstantin, der heute halt das Christentum zur Staatskirche gemacht hat letztlich. Und in dem Traum hat er erlebt, also wie er den Maxentius schlagen wird, seinen Gegner. Und indem er halt mit dem Kreuz dann gegen Rom gezogen ist, der Konstantin, und der Maxentius so blöd war, dass er mit seiner Armee vor die Tore gegangen ist und sie dort im Grund abschlachten hat lassen. Was ja völliger Wahnsinn war, weil in der Stadt wäre er bestens geschützt gewesen. Ich meine, ob das jetzt fürs Christentum ein großes Glück war mit dem Konstantin, ist ein anderes Kapitel, aber... Jedenfalls von dort her kommt also diese Schrift, die er sieht oder in dir jetzt sein imaginatives, inspiratives Erleben übersetzt, sagen wir es besser so. Weil man darf sich nicht vorstellen, dass er jetzt innerlich schallen hört, die Stimme in hoc signum vinces, so ist es nicht. Es ist also... Man kann sagen, eine Gedankensprache, aber jenseits einer äußeren Sprache. Da müsst ihr euch jetzt selber überlegen, wie erlebe ich eigentlich Gedanken? Wie erlebe ich Gedanken? Muss ich jeder mal selber fragen, wie ist das, wenn ich denke? Wir tun das den ganzen Tag, aber wie erlebe ich das eigentlich? Vielfach und darum kommt die Metapher, erlebt man es als inneres Sprechen, etwa vieles verbalisieren wir innerlich im Denken. Ist aber zweifellos nicht die einzige Möglichkeit, da kann man auch was bildlich vorstellen oder ein Musiker kann sich eine Melodie vorstellen oder irgend sowas und den Zusammenhang sehen. Und wer ein Mathematiker hat er vielleicht Symbole dafür oder sonst irgendwas. Also es gibt in Wahrheit viele Wege.
Jetzt beim Tod von Stephen Hawking
ja.
Sind sie also aufgestiegen, weil er aber ist ja ein Atheist und da haben sie natürlich das zelebriert.
Ja.
Alles, also sie haben es auf jeden Fall so gebracht, weil es im Blickwinkel auf den Kopf und auf das Gehirn.
Natürlich, das ja, natürlich.
Und da haben sie dann hat es auch so Begleitsendungen gegeben.
Ja.
Und da haben sie einen ehemaligen, alles sehr spektakulär gebracht, ja, im Hauptabendprogramm.
Ja.
Einen Gefangenen von Alcatraz gebracht, das schon auch gezeigt jetzt aufgehoben ist, also das
ja. Nicht mehr. Ja.
Im sogenannten Loch und da war absolute Dunkelheit,
ja.
Absolute Finsternis und absolute Lautstille. Und er hat berichtet, auch sehr spektakulär, Sauerstoffbeatmung bekommen, aber schon im Alter von 70 Jahren,
ja.
Dass er trotzdem, obwohl nichts zum Sehen war, hat er trotzdem Bilder vor sich gesehen und Schmetterlinge hat er fliegen
ja.
Und so weiter. Jetzt zu deiner Frage,
ja.
Ja, mit der Sprache, wenn man Sprache hört, da haben wir bei dieser Gelegenheit gedacht, bei uns ist es auch so, selbst wenn wir nichts wahrnehmen oder an nichts denken, ja, kommen diese Gedanken.
Ja.
Die eben da sind.
Ja. Ich meine, der Punkt ist ja natürlich eben, weil wir also als heutige Menschen ja das eigentliche Denken in der Regel verschlafen. Also das heißt, den Prozess, wo der Gedanke gebildet wird in Wahrheit. Also das, bevor er eigentlich das Werkzeug des Gehirns in Wahrheit benutzt. Das Werkzeug des Gehirns im engeren Sinn. Ich meine, in Wahrheit ist es ja wieder nicht so, dass die Gedanken, dass sie uns bewusst werden, dazu ist das Werkzeug des Gehirns notwendig. Das ist keine Frage. Daher gibt es eine sehr starke Korrelation zwischen Nervenreaktionen und dem, was wir denken. Nicht, dass man jetzt einzelne Gedanken genau zuordnen könnte, aber es bilden sich gewisse Muster und die hängen mit bestimmten Gedanken zusammen. Und man weiß ja auch, dass wenn ich bestimmte Gedanken regelmäßig wiederholt denke, dass sich die Nervenverbindungen entsprechend ändern. Also das Gehirn ist eigentlich in Wahrheit unheimlich plastisch und es wird durch unser Denken beständig umgeformt, namentlich durch das, was wir dauernd denken. Jetzt kann man sich vorstellen, wie gut es ist, wenn man nicht so wichtige Gedanken dauernd denkt, dann wird das Gehirn also ganz darauf getrimmt, so zu sein. Heute leben wir im Zeitalter des Materialismus und das heißt, und das ist so massiv da, dass das Gehirn wirklich darauf trainiert werden, keine anderen Gedanken mehr widerspiegeln zu können. Und das heißt, die Gehirnforschung macht sich immer mehr selber zur Wahrheit. Das ist das Problem, weil dann habe ich es aber nicht mehr mit einem wirklich menschlichen Denken zu tun, sondern habe ich halt einen Nervencomputer, der Gedanken abspult. Im Grunde automatisch und das Ich ist gar nicht dabei.
Sie haben das auch spektakulär mit einer Stadt verglichen, mit einer Großstadt, wo da gibt es halt Bereiche, wo die Wirtschaft stärker ist und dann gibt es einen Bereich,
ja.
Wo die Erholung stärker ist und das ist alles eine Stadt, wo Lichter aufgehen, aber alles automatisiert.
Ja.
Das ist die Botschaft.
Ja, natürlich. Ich meine, das. Bitte.
Darf ich das essen?
Bitte?
Darf ich das essen?
Na sicher.
Da ist
ja ein Unfall. Nein, das. Ich habe jetzt nicht ein Brot und einen Ochsen da herbringst. Ich glaube, dann sitzen wir so alle ums Lagerfeuer oder so.
Das habe ich
schon abgegeben.
Ich habe schon ein
Leben. Tu nur.
Ja, danke.
Tu nur. Ja, also. Aber. Mein Gott, das ist das Denken halt heute so, aber man wird an Grenzen kommen trotzdem damit. Ich bin gar nicht dagegen, dass also massiv in die Richtung forschen, sie werden irgendwo an die Grenzen kommen, wo sie sich die Zähne ausbeißen. Und man muss ja nur bedenken, es ist ja eine reine Behauptung, dass die Gehirnprozesse, diese Bewusstseinsprozesse auslösen oder verursachen. Es gibt nicht den geringsten empirischen Beweis. Es gibt einerseits Bewusstseinserlebnisse und es gibt andererseits die neurologischen Ereignisse, also die Nervenreaktionen. Und die finden relativ zur gleichen Zeit statt. Jetzt wird darüber gestritten, was vorher oder weniger vorher ist und da wird viel herum argumentiert. Aber natürlich kann keiner erklären, wie diese eigentlich raumlose, materiellose Erlebnis der Gedanken ein Gedankenerleben, etwas so und so breit oder so und so dick und so schwer, wie das jemals aus einer Nervenreaktion herauskommen sollte, natürlich genauso rätselhaft ist wie umgekehrt dieser immaterielle Geist aufs Gehirn wirken sollte. Da wird halt unheimlich viel diskutiert und meistens am liebsten ist, man wird also den Geist komplett los, eigentlich das Bewusstsein, auch wenn man kommt dann drauf, ja, und das ist aber eine der Rätselfragen dann schon, wozu brauche ich eigentlich das Bewusstsein? Automatisch wird das auch funktionieren.
Die bringen das ja im Fernsehen,
ja.
Das ja sehr drastisch. Dann haben sie lauter so Kugelgläser mit Gehirnen dann drinnen.
Ja, ja, ja.
Ja, und haben dazu gesagt, naja, eigentlich könnten diese Gehirne, wenn sie alle selber denken und selber empfinden, vielleicht braucht man gar keinen Körper dazu.
Ja, 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 so weit geht es. Ich meine, das, da ist halt noch sehr viel Naivität in Wahrheit dabei. Weil das fängt schon damit an, dass für das Spiegeln der Gedanken am Gehirn, dazu ist es nämlich eigentlich da. Das beginnt ja gar nicht mit den Nervenprozessen da drinnen. Das ist nur ein Teil. Also die Nervenprozesse, die dienen hauptsächlich dazu, einmal die Sinneseindrücke zu vermitteln in Wahrheit. Die über die Nerven kommen, über die Körpernerven, über die Augen, weiß Gott, über die Sehnerven, über die Hörnerven, weiß Gott was. Das ist die eine Seite. Das Eigentliche aus dem Geistigen kommt, ergreift als erstes den Ätherleib, also vom Seelischen aus, kommt vom Geistigen über das Seelische, aber dann ergreift es den Ätherleib. Der Ätherleib, wo wirkt der am meisten? Nämlich nicht in den Nerven, sondern im Flüssigkeitsorganismus. Das heißt, namentlich im Gehirnwasser, in der Rückenmarksflüssigkeit, in diesen Dingen, die mit der Atmung stark zusammenhängen. Atmung hängt mit dem Seelischen zusammen, es hat alles bei uns alles Seelische auch, oder auch das Geistige, letztlich ein physisches Korrelat, das dazugehört. Aber das ist nicht immer nur das Gehirn halt. Das ist der Fehlglaube, ja. Genauso wie es ein Fehlglaube ist, das Gedächtnis. Nein, das ist alles da. Der geringste Teil davon ist da. Es ist schon was da, aber in Wahrheit ist der ganze Körper beteiligt an der Gedächtnisbildung. Ich meine, beim Textlernen merkt man das. Ich merke das, wenn ich herumgehe und wenn er mal in die First geht, dann habe ich ihn. Wenn, solange ich ihn im Kopf nur habe, habe ich ihn nicht.
Du hast ja ein Körpergedächtnis.
Ja, total, na, sicher, ja. Also, ich meine, natürlich sagst du, naja, das sind ja die motorischen Regionen da oben, die das speichern. Das ist,
ach so,
ja. Ja, na, sicher, es gibt immer Ausflucht dazu. Aber Realität ist, dass es eben wirklich da unten verankert ist und da Veränderungen bewirkt. In den Organen Veränderungen bewirkt. Damit hängt die ganze Psychosomatik und das zusammen. Damit hängt zusammen, dass traumatische Erfahrungen sich bis in die Organe hinein manifestieren. Ganz locker, weil dort die Erinnerung dran sitzt. Nur weiß ich das spüre ich halt nicht. Ich spüre dann nicht, dass mir irgendwas weh tut, vieles liegt daran, dass eben das seelische Erleben sehr wohl bis tief in den Körper hineinwirkt. Und umgekehrt kommt das Geistige halt über Seelische einmal ins Ätherische hinein und das Ätherische, das sind vor allem das ganze Wasser im Körper. Nur herrlich, weil wir haben ja, weiß ich nicht, 70% Wasser, je nachdem. Ein Baby, wenn es geboren wird, hat noch 90%, besteht zu 90% aus Wasser, also aus Flüssigkeit. Wir vertrocknen halt dann mit der Zeit. Schrumpeln wir ein bisschen ein, wie so eine alte Orange. Ja, kannst nichts machen. Wir werden halt immer trockener. Aber jedenfalls über diese Flüssigkeiten kommt das Ätherische herein und namentlich eben über die Rückenmarksflüssigkeit und über das Gehirnwasser, über die ganzen Gänge, mit denen es dann da verbunden ist. Und da kommen Schwingungen zustande, mit dem Atemrhythmus verbunden. Und da kommt eigentlich das lebendige Denken herein. Nur bis wir es zu spüren beginnen, ist erst, wenn das dann in Verbindung kommt mit den Nervenprozessen, wo dann auch die Sinnesdaten dazu vermanscht werden. Also die Dinge sind in Wahrheit noch viel komplizierter, als es heute die Gehirnforschung zeigt. Das ist eine Einseitigkeit, aber es ist gut, dass sie das untersuchen. Es ist toll. Man wird irgendwann draufkommen, was alles noch fehlt. Nämlich vor allem werden sie draufkommen, es gibt ja auch dieses jetzt eine rapide fortschreitende Feld der künstlichen Intelligenz. Die haben wir ja schon überall eingebaut in jedes technische Gerät. Und wir stehen relativ an der Schwelle, wo bezüglich Verarbeitung von, sage ich mal, Sinnesdaten und darauf reagieren und Resultate daraus zu ziehen, sind wir relativ knapp daran, dass die künstliche Intelligenz, also die Maschinen, das menschliches Niveau erreichen. Auf der Ebene. Also das heißt, im Grunde bezüglich dessen, was man vorhin die kognitiven Fähigkeiten nennt. Also es schätzen einige Forscher, dass das etwa also in 10, in 15 Jahren ungefähr so weit sein wird. Und ich halte das durchaus für realistisch.
Jetzt führen sie halt hier und da nur eine Frau nieder samt Fahrrad.
Ja.
Aber
das bringen sie weg, ja. Und mit Sicherheit wird, ich weiß gerade, das automatische Fahren oder was betrifft, innerhalb kurzer Zeit wird es natürlich wesentlich sicherer sein, als wenn ein Mensch fährt. Weil durch was entstehen die meisten Unfälle? Ich sage einmal 95% oder 99% durch menschliches Versagen, also man hat was übersehen oder sonst was. Das
menschliche Denken.
Ja.
Unaufmerksamkeit.
Ja, weil er was anderes gedacht hat, ja.
Na, wer denkt beim Autofahren nicht einmal was
anderes? Na sicher, oder Müdigkeit oder sonst was. Und das passiert im Prinzip an der Maschine nicht. Also wenn das einmal ausgereift ist, unter Garantie, sinken die Unfallzahlen drastisch. Ja. Und die Technik schreitet fort, weil dann, wenn das verbreitet ist, ja die Autos miteinander kommunizieren. Und unter Umständen hat der Fußgänger auch in seiner Uhr oder sonst wo eingebaut irgendeinen Chip, den das Auto orten kann. Ja, wird. Kommt, und das mit Sicherheit kommt es. Mit Sicherheit. Wir werden das noch erleben. Wir werden das noch erleben. Es bestehen gute Chancen.
Wir haben dann das Warngerät an der Hand. Auto nähert sich mit übergroßer Geschwindigkeit.
Ja. Ich meine, technisch ist das alles schon machbar im Grunde. Es ist jetzt vor kurzem, ich glaube vor ein paar Monaten, ist jetzt endgültig San Francisco freigegeben worden als Testgelände sozusagen für vollautonome Autos, die ohne Fahrer, ohne Lenkrad, ohne allen automatisch unterwegs sind. Und mitten im Getümmel, also im normalen Verkehr. Und das heißt.
Ja, die Panik da
drin. Ja.
Man gewöhnt sich dran.
Ja.
Vielleicht, na sicher.
Schau, es wird bei allen sein. Ich meine, wie es die Eisenbahn entwickelt hat, es hat Eisenbahnunglücke gegeben und gibt es immer noch. Aber auch dort, meistens ist es menschliches Versagen. Auch dort. Es ist ganz selten, dass ein technisches Gebrechen ein wirkliches ist. Also meistens passiert es dort, wo der Mensch die technischen Sicherheitsmaßnahmen sogar manuell überbrückt irgendwo und einen Blödsinn macht dabei. Also, da muss man schon sagen, in der Technik ist halt die Technik selber besser. Das ist der Ariman, der kann das.
Ja,
der kann das. Okay. Und das heißt, die künstliche Intelligenz wird dann natürlich in dem Moment, wo sie menschliches Niveau erreicht, ist innerhalb von, sage ich mal, 2 Monate später bereits 10.000-fach drüber, das ist dann kein Problem mehr. Weil das ist dann nur eine Frage der Menge der Datenverarbeitung. Also das ist das erste Handy, das im Modell noch ist, das ist wahnsinnig aufwendig und Ding, aber in dem Moment, wo es breit gestreut ist, erreicht es ein anderes Level. Also das wird noch große Herausforderungen ethischer Natur, rechtlicher Natur und so weiter natürlich geben. Jetzt wird schon diskutiert, wie schaut es rechtlich aus? Wer ist verantwortlich, wenn so ein autonom fahrendes Auto trotzdem einen Unfall baut? Oder ethische Frage, also ein Unfall droht. Es gibt 3 Alternativen, also ich weiß nicht, entweder ich führe den Fußgänger nieder oder ich fahre das Auto gegen die Wand und komme selber dabei und um. Was soll das?
Du greifst rein in das
Auto. Nein, was soll autonom das Fahrzeug entscheiden?
Ja.
Weil ich muss immer eigentlich sozusagen eine Entscheidungsregel geben, eine ethische Regel. Was soll ich 10 Fußgänger niederführen oder soll ich selber überleben?
Das ist keine ethische Frage. Das ist eine Kalkulierung.
Das ist eine, ja, ja. Aber,
die Ethik auf.
Aber, naja, die, ja schon, aber für die Autohersteller wird es zu einer ethischen Frage, welche Entscheidung ich im Eingebe sozusagen. Nicht wahr? Weil der Autokäufer wird sagen, also, am liebsten ist mir schon, wenn ich und meine Familie überlebe.
Nein. Ja.
Und das heißt, man muss entscheiden, wie man die künstliche Intelligenz, ich will nicht sagen programmiert, aber anlernt. Ja. Weil die sind ja auch selbst lernfähig, das kommt dazu.
Hört das sowieso auf, denn wir sind das
schon. Hört die Ethik auf.
Ja. Ja, natürlich, ich meine, so ist es, ich meine, dorthin wird es auch kommen, weil das natürlich eh kein Mensch mehr programmieren kann oder so, diese Dinge sind ja lernfähig, das heißt, sie entwickeln sich selber weiter ab einem gewissen Zeitpunkt und geben sie selber ihre Regeln, weil das ist also diese Systeme der künstlichen Intelligenz beruhen ja nicht darauf, dass ein fertiges Programm da ist, was für alle Gelegenheiten sagt, was zu tun ist, sondern es ist eigentlich so ähnlich gebaut mit künstlichen neuronalen Netzen, ist es in gewisser Weise dem Gehirn noch gebaut, das heißt, das Ding weiß am Anfang gar nichts, es lernt, damit werden zwar bei der Elektronik nicht neue Verbindungen geknüpft, aber neue Gewichtungen der Verbindungen, das ist dem Äquivalent, dadurch lernt es. Dadurch lernt es im Grunde Verhaltensmuster, in Wahrheit.
Und dann entscheidet es selber.
Und wir werden uns danach richten.
Und wir werden es, naja, das, ja, aber das sind die Fragen, die auf uns zukommen. Weil natürlich auch die Problematik ist, die Welt ist ja heute schon so komplex geworden, dass ja die Frage ist, können wir die Dinge überhaupt entscheiden, verantwortungsvoll, im Wissen dessen, was passiert oder passieren könnte. Durch Heizung, was ist am besten, um das Wirtschaftswachstum zu fördern, dass die Wirtschaft funktioniert. Wir haben 100.000 Experten, jeder sagt was anderes, oder sie sind sich alle einig, und dann kommt es komplett anders. Weil wir dieses System eigentlich in Wahrheit gar nicht überschauen. Also das ist die Problematik. Na gut, aber das...
Aber das Karma ist dann irgendwie arm dran.
Das ist arm dran, ja. Also da kommen eine Fülle von Fragen auf uns zu, aber... wie soll ich sagen, das ist halt die geistige Herausforderung unserer Zeit, sich mit dem auseinanderzusetzen. Der Ariman erwacht einfach ganz stark. Und ich habe es glaube ich, schon mal gesagt, die erwartete Inkarnation Arimans ist sehr die Frage, ob das eine eigentlich menschliche ist. Oder ob er sich nicht in der viel höheren maschinellen Intelligenz inkarniert, die über alle Handlungsmöglichkeiten dann verfügt. Weil wenn man sich denkt, das ist jetzt schon das Internet weltweit vernetzt. Das heißt, letztlich ist das eine globale alemannische Intelligenz, die entsteht. Die komplett miteinander vernetzt und halt dann ihre ausführenden Handlungsorgane irgendwo hat in Form irgendwelcher Maschinen. Aber das heißt, es entsteht eine planetarische alemannische Intelligenz im Grunde oder verkörpert sich, sagen wir es einmal so. Das heute ist ja für viel wahrscheinlicher, als dass das in dem Sinn menschliche Inkarnation ist. Weil einfach der Mensch seiner ganzen Natur noch nicht einen Bruchteil dieser arimanischen Intelligenz aufnehmen kann. Da scheitert unser Gehirn dann nämlich. Da scheitert es daran, dass es zu langsam ist, zu wenig Volumen entwickeln kann. Selbst so ein Wasserkopf nutzt uns dann nichts. Vergleicht das mit seiner weltweiten Vernetzung. Und das ist natürlich vollkommen unangreifbar dann. Wenn das letztlich den ganzen Globus überspannt, fallen wieder ein paar Serveranlagen aus, ist völlig wurscht. Springen andere, gibt es dutzendweise zum Ersatz.
Aber wie kann denn der Ariman je erlöst werden? Das ist ja fast unmöglich.
Naja.
Ich meine, Durch das Erkennen, ja.
Durch das Erkennen, er wird erkennen.
Wenn er so ist und der Mensch...
Ja, nur der Punkt ist eben dieses eigentliche Denken, das aus dem Geistigen kommt, also das schöpferische Denken. Das hat er nicht. Er kann sich nur darüber hinweg schwindeln, sozusagen, indem er unheimlich viele Kombinationen machen kann, und das erweckt den Anschein des immer wieder überraschend Neuen, ist aber im Grunde immer wieder der alte.
Aber den Menschen geht das halt auch verloren. Ja,
ja, wenn sie sich nicht geistig entwickeln, ja, schon. Also das wird die, weil sonst werden wir überflüssig dann mit der Zeit.
Ja,
weil
das ist,
und das wird ja auch von manchen Shows so prognostiziert, die Zukunft ist irgendwann, löst halt das Maschinelle, das ist die nächste Generation von na, Lebewesen kann man nicht sagen, aber von, die führen die Evolution weiter sozusagen. Auf uns folgen die Maschinen letztlich. Wird ernsthaft diskutiert, ja sicher. Es ist ja die logische Folge, wenn die viel intelligenter sind.
Und die kriegen Kinder auch dann?
Naja, in der Form ist das eine sehr reproduziert, also sie baut sich aus. Es gibt halt natürlich auch sowas wie Tod und Sterben nicht, weil das System erneuert sich beständig. Also solange nicht der ganze Globus in die Luft fliegt, solange.
Und das erleben wir nicht mehr.
Das werden wir nicht mehr erleben, ja. Schätze ich mal, jetzt in der Inkarnation nicht. Aber wir werden trotzdem noch eine ganze Menge, wenn nur mal diese Dinger da, iPhone oder so, 10 Jahre gibt es das. Und heute hat es fast jeder irgendwo. Und die ganze Welt ist schon fast abhängig davon, bis in die Entwicklungsländer hinein. Weil sie haben zwar nichts zum Essen, haben sie nichts, aber ein Handy haben sie.
Das ist oft sichtbar so Dokus. Wirklich, das sind die Allerärmsten, sitzen irgendwo in den Hauseingang.
Ja.
Und was haben sie das Handy in
der Hand? Ja.
Kommunikation. Also ein grundlegendes Bedürfnis.
Ja, ja, ja. Also das schreitet massiv fort, aber eben das, dieses eigentlich geistig-schöpferische hat er nicht, der Ariman, und eigentlich leidet er unter dem unheimlich. Und irgendwann wird er kapieren, dass er will ja den Menschen anzapfen diesbezüglich. Nur er kapiert nicht, wenn er den Menschen eigentlich versklavt, dass er damit dem Menschen auch den Zugang zu der Quelle raubt. Weil ein Mensch, der so arimanisiert ist, dass er auch nicht mehr wie der Ariman denken kann, aber halt tausendmal schlechter, der nutzt ihm ja im Grunde nichts.
Er braucht den Astralleiter, den er nicht hat.
Ja.
Der Ariman.
Ja.
Und die Leute heute, ja, haben schon, aber halt.
Ja, ja, aber er braucht ja auch neben einen Hochintelligenten sozusagen. Also der erfüllt ist von Schöpferkräften, und da muss das Geiste gerne reinkommen, dass es wirklich was Schöpferisches ist. Und das heißt, irgendwann wird er merken, dass er den Menschen braucht, und zwar in der Form braucht, dass ihm der Mensch aus Freiheit das schenkt eigentlich. Also das muss zusammenkommen, dass die Erlösung ist da, dass wir eigentlich das, was ihm fehlt, ihm schenken. Dadurch erlösen wir ihn. Also erstens einmal spiegeln wir ihm wieder, wo seine Grenze ist. Das tut ihm zunächst einmal weh. Aber wir schenken ihm was. Das ist der Weg. Und das ist der rosenkreuzerische Weg insbesondere. Also das zu tun. Und daher auch ganz stark die Auseinandersetzung eben mit den arimanischen Kräften und sogar mit den asurischen irgendwann. Aber also das steckt da total drinnen. Naja, aber wenn wir jetzt schon bei der Schilderung dieser Imaginationen, Inspirationen sind, komme ich jetzt noch einmal zurück auf das Symbol, das da auf der Tafel steht, das ich letztes Mal nicht ganz so richtig aufgezeichnet habe, weil das das Mondgipfel einfach oben drauf gezeichnet habe. Das ist eigentlich mein Rückblick. Sie durchdringen sich. Das ist wichtig, also die Vereinigung von Sonne und Mond ist auch wichtig. Das ist gerade für die Alchemisten, also das männliche und weibliche Prinzip ist sehr wichtig, und das kann auch schief gehen natürlich. Wie haben wir es im Faust?
der Wort, der rote Leue, ein kühner Freier im lauen Bart der Lilie vermählt. Also der rote Leue, das ist das männliche Prinzip, die weiße Lilie ist das Mondprinzip. Lauenbarte Lilie vermählt und beide Damen von einem Brautgemach ins andere gequält, also diese ganzen alchemistischen Operationen, erschien darauf mit bunten Farben die junge Königin im Glas. Hier war die Arznei. Die Patienten starben und keiner fragte, wer genas. Also was rauskommt, bei dem, was er schildert, das dürfte nicht ganz funktioniert haben. Ist richtig bis ins Detail die Schilderung, also eben der König und die Königin, die weiße Königin, also der rote Leue, das ist der rote König, nennt man ihn auch, auf die Farben der Männer zu sprechen kommen. Aber interessant ist, entsteht die junge Königin mit bunten Farben. Bei den alchemistischen Prozessen war das nämlich gerade der entscheidende Punkt. Wenn nämlich zwischendurch diese Cauda pavonis auftrat. Die Cauda pavonis ist der Pfauenschwanz, also dieser schillernde Pfauenschwanz, das sind nämlich diese bunten Farben. Dann war das ein Zeichen, das Ganze hat nicht recht funktioniert. Wenn das nicht verschwindet, dann war das ein Zeichen, dass das Experiment misslungen ist. Und das war eine sehr, sehr, sehr heikle Phase. Also das ist da in dem Goethe-Spruch drinnen. Also diese Vereinigung der Sonnen- und Mondenkräfte ist was ganz fein auszutarierendes. Also das heißt, das männliche und das weibliche Prinzip in sich zum individuellen Ausgleich zu bringen. Das ist unheimlich wichtig. Das heißt, den Hermaphroditen in sich zu schaffen. Den Menschen, der ganzer Mensch ist und bei dem keine der beiden Seiten zu stark dominiert. Ist im Grunde sehr verwandt oder gleichbedeutend mit dem, was wir die ganze Zeit schon besprochen haben, Kain- und Abel-Prinzip. Es hängt mit dem auch zusammen. Also das was mehr im Geistigen oben schweben bleibt und das, was zu sehr unten im Physischen stecken bleibt. Also das Männliche neigt eher dazu, unten stecken zu bleiben, hat dafür aber die Kraft der Erde zu verwandeln und das Weibliche schwebt ein bisschen darüber. Wobei das jetzt nicht äußerlich auf Mann und Frau zu münzen ist, weil wir eben alle beides in uns haben, aber richtig haben wir es in uns, wenn wir in uns den Hermaphroditen erschaffen, in Wahrheit. Also es wirklich im individuell vollkommenen Gleichgewicht haben, das uns angemessen ist. Weil dann stehen wir genau auf der Erde und sind frei hinaufzugehen und hinunterzugehen. In dem Moment, wo eins das Übergewicht hat, sink ich sozusagen nach unten entweder, das heißt zum Ariman, oder ich schwebe darüber und komme nicht ganz runter. Also nur in dem Moment, weil die richtige Erdending, das ist die eine Linie. Das ist eine ganz hauchdünne Linie, die hat null Ausdehnung sozusagen. Bildlich gesprochen, die Oberfläche der Erde halt, wo wir draufstehen.
Also diese waagerechte Linie, die haben wir hier auch. Die ist genau in der Mitte.
Ja, ja. Also es ist beim Symbol, Unterschied kann auch höher gezeichnet sein, es ist auf jeden Fall das Kreuz. Ich möchte ein bisschen also dieses Symbol noch näher erläutern. Also, es sind eigentlich alle Symbole drinnen, die auch für die Planetensymbole wichtig sind. Also das Mondenzeichen sowieso, das Sonnenzeichen. Mit diesen und das Kreuz, mit diesen kann ich eigentlich schon alle Planetensymbole machen. Na, was haben wir gut? Probieren wir das gleich einmal. Also das Mondsymbol ist eh klar, also das, man kann es natürlich auch so stellen, man kann es drehen, das ist kein Problem. So, auf den Mond kommt was? Auf den Mond kommt der Merkur. Als nächstes. Nicht astronomisch gesehen aus der Entfernung, sondern in der okkulten Reihenfolge geht es
Mond, Merkur, Venus, Sonne. Astronomisch gesehen ist aber umgekehrt, weil nicht die Venus der sonnennächste Planet ist, sondern der Merkur. Woher kommt das?
Genau, woher kommt
das? Na, es kommt ganz einfach von den Umlaufrhythmen. Stimmt nämlich die Reihenfolge. Der Mond ist das kürzeste, dann kommt als nächstes der Merkurrhythmus, als nächstes der Venusrhythmus, dann kommt der Jahresrhythmus der Sonne, dann geht es beim Mars schon darüber hinaus, beim Jupiter noch mehr, das sind schon 12 Jahre, und beim Saturn fast 30 Jahre. Also nach dem Zeitrhythmus stimmt es. Und das heißt, die okkulte Anordnung der Planeten geht nach dem Zeitrhythmus. Damals konnte man gar nicht die Entfernung messen. Den Rhythmus konnte man vergleichen, aber die Entfernung... Ja. Entfernung
aber das stimmt astronomisch ja eh bis auf Mond und Sonne.
Es
bis auf Mond und Sonne stimmt es astronomisch. Merkur ist der erste und Saturn der letzte, oder?
Ja.
Also der Mond und die Sonne ja. Gefügt.
Nein, nicht der Mond, also...
Ja, also von ich weiß, was du meinst jetzt mit dem kopernikanischen
System. Nicht astronomisch. Astronomisch wäre ja was das erste Merkur.
Naja.
Oder?
Nein, es also astronomisch jetzt gemeint einmal Entfernung
von der Sonne.
Von der Sonne, beziehungsweise durchaus auch gemessen jetzt von der Erde. Also von der Erde der nächste Planet räumlich gesehen oder der nächste Himmelskörper, sagen wir es noch besser, ist der Mond. Mhm. Der nächste von der durchschnittlichen Entfernung wäre eben nicht der Merkur, sondern die Venus. Mhm. Und dann der Merkur und dann die Sonne. Mhm. Und in der okkulten Reihenfolge geht es aber Mond, Merkur, Venus, Sonne. Nach den Rhythmen.
Also nur Merkur und Venus einfach.
Das Interessante ist, nämlich trotzdem, dass zwar die Reihenfolge vertauscht ist, aber es ist trotzdem Venus, Venus und Merkur, Merkur. Also es ist nicht so, dass das, was man früher als Merkur bezeichnet hat, man heute als Venus bezeichnen müsste und umgekehrt. Das stimmt nämlich interessanterweise trotzdem. Das ist nur wenn man es ordnet. Das ist eben einfach nur die Frage, ordne ich es nach räumlicher Distanz oder ordne ich es nach Zeitrhythmus? Aber das ändert nichts daran, dass trotzdem die Venus ist und der Merkur der Merkur. Und daher stimmt es ja genau, die Venus zeichnet das schöne Pentagramm in den Kosmos im Jahreslauf. Und das spiegelt sich in den fünfzähligen Blüten zum Beispiel wieder, oder der Merkur hat das Hexagramm, also zwei Dreiecke eigentlich, die ineinander geschoben sind, das der Davidstern halt.
Paradieso.
Genau.
Dann machen wir es,
genau. Das ist alles drin.
Es sind nur zwei verschiedene
Gesichtspunkte.
Physisch und ätherisch, oder?
Ja.
Du sagst
ja.
Rhythmisch ist doch ätherisch, oder?
Genau.
Entfernung ist physisch.
Richtig, ja, so ist es. So, der Merkur. Na, da haben wir
schon
eine ziemliche Ähnlichkeit. Mhm. Das Ding ist aber an sich oben drauf gesetzt. Es ist ein bisschen raufgerutscht. So, dann kommt die Venus. Die hat den Mond abgelegt. Sonne dominiert Erde. Da wäre Mond über der Sonne und Sonne über der Erde. Das Kreuz ist auch immer das Symbol für die Erde. So, jetzt kommt die Sonne. In dem Fall mit dem Punkt gern gezeichnet drinnen. Da ist er weggelassen überall, aber da ist er drinnen. Die Sonne. Was kommt als nächstes? Als nächstes kommt der Mars. Er ist jetzt ein bisschen anders orientiert nur. Also man kann das Zeichen auch wunderschön drehen.
Was ist das da oben?
Na, das oben.
Ach so.
Eigentlich das.
Ich
meistens ist es gezeigt, meistens ist es als Pfeil gezeigt. Dann ist es einfach ziemlich weggelassen.
Ja, dann ist es Zeichen für männlich und weiblich.
Ja, genau. Genau. Aber in Wahrheit hängt es mit dem zusammen. Mhm. Was ist das da im Übrigen auch? Ich habe es das letzte Mal schon, das ist das. Es sind zwei Halbbogen, darum ist es auch so gezeichnet. Also weil der John Dee, der das als erster nämlich gezeichnet hat oder veröffentlicht hat zumindest, und dieses Zeichen kommt aber eben auch in der kümischen Hochzeit vor, nämlich in dem Brieferl drinnen. Jetzt habe ich ja noch nicht gesagt, was da drin steht in dem Brieferl. Aber da ist auch diese Zeichnung drinnen. Das ist nämlich das Gesamtkompendium des Rosenkreuzertums, ist das. Das steht da drin eigentlich. Da ist alles drin.
In diesem Siegel oder Signum oder? In dieser Zeichnung?
In dieser Zeichnung, ja, in dieser Zeichnung. Also das unten, diese zwei Bogen, das ist eigentlich das Zeichen des Widers. Weißt du, das wird so halt zeichnet in den
Tierhauszeichen.
Aber
das unten verlängert?
Ja, man kann es verlängern, aber es ist eben aus dem entstanden. Und er hat es bewusst, dass es so gezeichnet, woraus es wirklich entsteht, aus diesen Halbbogen. Das zeigt im Übrigen den Frühlingspunkt natürlich an. Also der ja assoziiert wird mit dem Sternzeichen wieder. Übrigens, wir sind Aschur, heute,
ja, genau,
17.15 Uhr, sind wir genau da eingetreten. Frühlingsbeginn.
Der 20.
Ja.
Heute 17.05
Uhr. Heute 17.15 Uhr, die Sekunden weiß ich nicht. Also wir sind schon drin in der Zeit, also die Osterzeit, die jetzt kommt. Ja, also da ist dieses Ding, also eigentlich in Wahrheit, der Pfeil entsteht aus dem Zeichen, aus dem Widerzeichen. Das Widerzeichen ist ein starkes Feuerzeichen auch. Also steht für Feuer, es steht für Wider, aber auch überhaupt für das Feuer, für das Feurige. Man könnte jetzt natürlich, wenn man will, die planetarischen Entwicklungsstufen halt in einer anderen Anordnung lesen. Also Feuerwelt, der alte Saturn, die Sonnenwelt, die Mondenwelt und dann die Erdenwelt. Und dann kann man sich überlegen, wie die Verwandlung aufzufassen ist. Steckt auch alles drinnen. So, dann geht es weiter mit dem Jupiter. Der Jupiter hat den Mond und hat die Erde. Mondgipfel. Das steht auf dem Erdenkreuz drauf. Vielleicht nicht so ein bisschen zusammengezogen, ein bisschen kürzer.
Der Jupiter hat mit dem Mond ja auch insofern zu tun, als er die Spiegelung ist in den planetarischen Stufen, oder? Das letzte war der Mond vor der Erde und das erste nach der Erde wird der Jupiter
sein. Wird es sein, ja.
Oder?
Ja, richtig. Richtig.
Aber ich weiß nicht, warum der mit Mond und Erde, warum der so dargestellt wird.
Ja, das, also da können wir noch weiter. Jetzt gibt's viele Dinge. Ich sage ja, da steckt das ganze Kompendium drin. Das sind natürlich so, wie soll man sagen, okkulte Zeichen, die für den, der damit umgehen kann, da steckt unheimlich viel drin. Er braucht eigentlich schon gar nicht. An dem kann er meditieren. Und lass Gott was herausholen. Oder hereinholen. Sagen wir besser hereinholen. Weil man zieht es nicht aus dem Zeichen heraus, und das ist nur ein sehr genialer Wegweiser, der also eine Meditationshilfe in mich hinführt. Dann zum Schluss haben wir den Saturn. Der hat das Mondgipfel da. Und das Kreuz oben. Das sind die wesentlichen Zeichen. Also das ist nur so ein kleines Beispiel, was man daraus entwickeln kann. Dieser John Dee, der das erste Mal beschrieben hat,
vielleicht ein bisschen noch was dazu erzählen. Aber zuerst einmal schauen wir uns den Text an. Noch einmal, ich habe das letzte Mal schon mal gelesen, der in dem Brief drinnen steht. In diesem blauen Brief und mit der goldenen Schrift. Außen war in diesem Zeichen wirst du siegen. Also damit ist aber das Kreuzzeichen gemeint. Drinnen im Brieferl ist jetzt dieses Zeichen und daneben steht heut ist des Königs Hochzeit. Bist du hierzu geboren, von Gott zu Freud erkoren, magst auf den Berge gehen, darauf drei Tempel stehen. Da selbst die Geschichte besehen. Die Geschichte besehen. Halt wacht, dich selbst betracht, wirst dich nicht fleißig baden, die Hochzeit kann dir schaden. Schad hat, wer hier verzeucht, hüt sich, wer ist zu leicht. Darunter Sponsus et Sponsor. Also die künftigen Ehegatten. Zunächst einmal keine weitere Erklärung dazu. Christian Osengard selber weiß einmal mit den Tempeln nichts anzufangen. Er rätselt, was das sein könnte, keine Ahnung, er weiß es nicht. Er geht halt dann, er macht sich auf die Reise. Ja, und daneben also dieses Zeichen. Darüber, also dieser John Dee, der das erste Mal überliefert, was nichts anderes zeigt, dass damals schon das Rosenkreuzertum aktiv war, nämlich in Wahrheit. Auch wenn von den Rosenkreuzer Schriften noch kein Red war. Weil die sind, also die kümmische Hochzeit ist etwa 1604 entstanden. Also da war der Johann Valentin André etwa 17, 18 Jahre alt. Und der John Dee ist aber gut ein Jahrhundert davor. Er widmet diese Schrift, also er ist Engländer, er ist Astrologe, Geograf, Mathematiker, Mystiker und einer der Berater der Königin Elisabeth. Also angesehene Position auf jeden Fall. Und er veröffentlicht also dieses Werk oder schreibt es, es ist sogar die genaue Zahl eigentlich bekannt, zwischen 13. und 25. Januar 1564 schreibt er das, wo das drinnen steht. Er schreibt es nämlich selber im 24. und letzten Lehrsatz steht das drinnen. Es ist nämlich, die Schrift ist einmal gegliedert in 24 Lehrsätze und sie beginnt damit, beim ersten Lehrsatz, also mit der Linie und dem Kreis können alle Dinge dargestellt werden. Selbst jene, die nicht sichtbar sind oder sich unter dem Schleier der Natur verbergen. Also das heißt die geistigen Dinge. Dem können also alle physischen Dinge dargestellt werden. Klar, also geometrisch, das ist eh klar. Aber ich kann eben auch alle geistigen Dinge damit darstellen. Mit Linie und Kreis, mit der geraden und mit der krummen sozusagen. Genau. Haben wir überall drin. Mehr braucht es eigentlich
der
nicht.
Der Punkt wird gar nicht.
Ja, das kommt erst. Ah. Das kommt erst, der sagt dann auch, ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Lehrsatz, also ohne Linie kann kein Kreis geschaffen werden und ohne Punkt keine Linie. Der Punkt ist die Monade, von der alles ausgeht. Also das heißt, der Ursprung sowohl des Kreises als auch der Geraden ist der Punkt. Ja. Und es ist ja interessant, also wenn man schaut, man hat dieses Schema mit Punkt und Geraden ja in vielfältiger Weise etwa auch in der Kabbala. Also der Sephirotbaum schaut natürlich nicht genauso aus, aber Linien und Kreise. Also, kennt ihr den Sephirotbaum? Also
Kabbala.
Kabbala. Da.
Mit den 10 Sephirot.
10 Sephirot gibt es. Also, es fängt oben an. Es fängt oben an. Dann geht's weiter. Geht's weiter.
Schaut aus wie chemische Elemente.
Ja, ganz genau. So, dann haben wir da drin welche. Da. Dann schauen wir, wie das jetzt zusammenbringt alles. Wie viel haben wir jetzt? 5, 6, 7.
3 fehlen noch.
3 fehlen noch, genau. 3 fehlen noch. Und ist auf jeden Fall 1. Muss man das jetzt anschauen. Die Feuerplätze.
Warum erwähnst du es eigentlich?
Bitte?
Warum erwähnst du?
Na, weil auch Kreise und Kreise und Linien das Element sind. Also das sind halt einfach Grundformen, mathematische, geometrische Grundformen des Seins halt überhaupt. Aber eben nicht nur des physischen, des sinnlichen Seins, sondern auch des geistigen Seins. Irgendwo habe ich da jetzt den Knopf in der Zeichnung. Ja, oh, es sind 3, genau, es sind doch 3. So, die haben wir. Und jetzt sind die Verbindungslinien. Da gibt es eine Verbindungslinie. Also die ist gleich eine Höhe, ne? Also da wird das ein bisschen drunter. Den schieben wir auch noch ein bisschen drunter. Da gibt es da eine Verbindungslinie, dann gibt es da eine Verbindungslinie, das Ding liegt aber drunter, das Kugel, und das obere liegt da drunter. Danke. So, das liegt auch drunter. So, und jetzt gibt es noch diese Linien, genau diese Linien. Dann gibt es so eine Linie, da geht's her, und da geht's auch durch. Ja, so in etwa
spielt es halt. Heißt das auch Lebensbaum?
Ja, es ist der Baum des Lebens, es ist die Verschmelzung vom Baum. Habe ich es richtig gemacht? Ich glaube schon.
Ja, okay. Da kann man auch sagen. Und da. Wieder.
Ah ja, von dem. Von ja, da können wir, genau. Da können wir welche her. Genau. Die können auch noch. Ja, jetzt darf es passen. Und das gibt es aber auch wieder in anderer Anordnung auch. Also es gibt's in Form eines Kreisdiagramms, da sind es nur Kreise, die ineinander geschachtelt sind. Und das sind auch verschiedene Qualitäten. Aber ich will jetzt nicht zu viel auf den Sephirotbaum gehen, weil sonst.
Der ist ja viel älter, ne?
Ja, er ist älter. Er ist älter, aber auch wieder nicht so alt, also jedenfalls eher nachchristliche Zeit. Also die Kabbala ist in Wahrheit, entwickelt sich die in der Zeit, wo das Christentum entsteht. Ein bisschen vorher fängt es an.
Aber Judentum
eigentlich. Aus dem Judentum heraus entsteht es, das ist die Zeit, wo gleichzeitig die Gnosis entsteht, diese Dinge, da, wo also durch das Herannahen des Christus ja unheimliches geistiges Aufblühen eigentlich da ist. Das fängt schon an mit der griechischen Philosophie und diesen Dingen. Na, wann fängt die griechische Philosophie an? So 500, 600 vor Christus. Also da fängt es langsam an. Und und hat, wann hat es die Blütezeit dann mit Aristoteles, Platon oder so, also da sind wir so 400 vor Christus, 300 vor Christus, dann geht es zu den Römern, stärker nehmen das auf. Also da so um die Zeitenwende herum ist ein riesiges Aufblühen, und das nicht nur in Griechenland oder bei den Römern, sondern eben auch im Judentum ganz stark. Du hast das in China, du hast das in Indien, also Buddhismus, der hereinkommt, das kommt alles um die Zeit herum. Buddhismus 500 vor Christus ungefähr. Also das, die Zeit, die der Karl Jaspers die Achsenzeit genannt hat, also wo die ganze Kulturwelt eigentlich einen riesigen Sprung macht, der bis heute prägend ist. Weil alles, was da an Geistigem hereinkommen ist, das, von dem zehren wir großteils heute noch.
Wie viele Jahrhunderte umspannt die Achsenzeit?
Naja, es geht so, man könnte sagen, Der Beginn ist etwa eben so um 500 vor Christus, kann
und
man sagen.
500 nach, oder was? Das
ja, vielleicht so etwas, ja. Ein Jahrtausend, ja, so in der Größenordnung. Und da entsteht im Grunde alles, nämlich was kommt da raus? Es kommt das Übersetzen des Geistigen in die Gedankensprache, das steckt drinnen. Aber sie kommt eben noch ganz aus dem Geistigen heraus. Es ist eben noch nicht der moderne Intellekt, der keinen geistigen Einschlag hat, sondern im Grunde wie das arimanische Denken halt mit den Dingen, die es vorfindet, durch Kombination versucht weiterzukommen, sie halt auszuspintisieren, aus den vorhandenen Gedanken, aus den Denknotwendigkeiten, die nehmen wir halt dann, weiß ich nicht, wie man es nennen, dem schreiben wir dann als Axiome oder sonst was nieder oder als irgend sowas. Aber zu der Zeit kommt es total aus dem Geistigen herein noch.
Das ist die Mitte, also die mittlere Periode auch von dieser mittleren, von den sieben nachatlantischen Kulturepochen ist es eigentlich.
Ja.
Die vierte ist die griechische.
Ja, genau.
Ist davon auch schon ziemlich in der Mitte, ne?
Ja.
In der Mitte der griechischen. Also das Wort Achsenzeit ist nicht schlecht
gewesen. Wisst ihr, der Begriff ist nicht schlecht, ja, der Begriff ist nicht schlecht. Ja, also gerade so mit so geometrischen Figuren kann man also sehr viel ausdrücken. Und diese Beschäftigung mit diesen Dingen ist eigentlich was sehr Geistiges, selbst wenn es die Menschen gar nicht mitkriegen oft. Wenn man nimmt, dass heute die Naturwissenschaften und namentlich die Physiker hauptsächlich sich in mathematischen Gedankenformen bewegen und trotzdem die meisten Materialisten sind oder zumindest dem Wurscht gegenüberstehen, sie leben in Wahrheit unheimlich im Geistigen drinnen. Und daher dort, wo die Frontline ist sozusagen, die Spitze der ganzen Bewegung bei den Physikern, bei den Quantenphysikern, die überhaupt darüber nachdenken, die sind sich klar, also dass die Grundlage der Welt mit Sicherheit nicht in einem klassischen Materialismus zu suchen ist, sondern wenn nur geistig. Daher ist ganz stark jetzt die Bewegung schon drinnen, also was der Materie zugrunde liegt, ist also auf nächster Stufe Energie. Was darunter ist, ist das, was sie nennen Information. Und mit Information meinen sie im Grunde zunächst einmal eine Art mathematische Struktur, die der Welt zugrunde liegt. Und die ist aber eben nicht nur, weil wir sie uns so denken, sondern die ist wirksam in der Welt. Weil wenn die Energie daraus besteht letztlich oder sich ableitet davon und dann sekundär daraus die Materie ableitet, ist sie eben nicht nur bloßer Gedanke, sondern sie ist die eigentlich wirkende Kraft. Die eigentlich gestaltende Kraft. Dort sind wir in der Physik jetzt. Dass das im Grunde nicht mehr von der Hand zu weisen ist. Und eine Grundlage dafür ist überhaupt, also höhere Daseinsebenen hereinwirken zu lassen, weil die moderne Physik ja weggefegt hat, diesen mechanischen Determinismus. Also das heißt eigentlich, die Welt ist eine große Maschine. Theoretisch, wenn ich die geistige Kapazität hätte, könnte ich es vorberechnen, weil sie ist von Anfang an bestimmt und eigentlich steht schon jetzt fest, wie alles laufen wird. Weil ja alles nach strengen Gesetzen sich vollzieht, die vorherberechenbar wären, zumindest wenn wir die geistige Kapazität dazu hätten. Jedenfalls ist es schon vorbestimmt. So dachte man, naja, bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Quantenphysik hat das weggefegt. Die Quantenphysik sagt, es gibt strenge Gesetzmäßigkeiten, die ganz gesetzmäßig ein bestimmtes Feld von unendlichen Möglichkeiten eröffnen. Und aus denen passiert irgendwas. Woher das dann bestimmt ist, was passiert ist, ist jedenfalls nicht physikalisch festgelegt. Aber der Bereich ist eingegrenzt. Es sind zwar unendlich viele Möglichkeiten, aber außerhalb liegen noch x-mal unendlich mehr andere Möglichkeiten. Das heißt, dort, wo die klassische Physik gesagt hat, alles geht mit Notwendigkeit, das heißt, der Ball muss so fliegen, sagt die Quantenphysik, nein, es gibt keinen Ball, der so fliegt. Zumindest nicht im mikroskopisch kleinen, sondern er fliegt alle möglichen Wege, die ihm offen stehen, gleichzeitig oder nicht, kann man nicht sagen. Er hat jedenfalls alle diese Möglichkeiten offen, während die klassische Physik sagt, er kann eigentlich nur so fliegen, sagt die Quantentheorie, es gibt x Wege. Es gibt x Wege. Und es ist nicht vorherbestimmbar, welcher gewählt wird. Erst dadurch, dass ich eine Messung mache, stelle ich fest, aha, jetzt ist er da angekommen. Mehr kann ich nicht sagen. Also das heißt nichts anderes, also dass die Quantentheorie im Grunde nichts anderes sagt, als dass die physikalische Welt nicht in sich abgeschlossen ist. Dass sie offen ist. Offen für was auch immer. Jedenfalls aus sich heraus legt sie das Geschehen nicht bis auf die letzte Kommastelle fest. Und das kann sehr weite Abweichungen geben. Weil zum Beispiel kann theoretisch das Elektron, ein Atomkern umschwirrt, kann genauso gut 1 Million Lichtjahre entfernt auftauchen, theoretisch. Und eine gewisse winzige Wahrscheinlichkeit gibt es dafür. Weil es ist eben keine Kugel, die um einen Atomkern kreist. Es ist eigentlich überhaupt gar nicht da. Sondern ich kann physikalisch nur beschreiben, welche Wahrscheinlichkeit besteht, dass ich es da oder dort messen kann. Und da ist es eigentlich nur, nämlich real, da ist es eigentlich nur, wenn der Messprozess passiert oder wenn eine Wechselwirkung passiert. Sonst ist es weder da noch dort, sondern es besteht nur die Möglichkeit, dass die Erscheinung da oder dort auftritt. Das heißt, es ist in Wahrheit kein reales Ding. Daher sagt man, die Quantentheorie ist eine nicht lokale, nicht realistische Theorie. Sie sagt also, die Welt besteht nicht aus Dingen und sie besteht nicht aus räumlich getrennten Einheiten in Wahrheit. Sagt die Physik.
Die Physik?
Die Physik.
Aber
die Physik sagt es.
Über die Quantenphysik.
Oder? Ja, von Quantenphysik. Letztlich ist der ganze Kosmos eine Einheit dadurch. Also es ist eine gewisse Korrelation, selbst mit den weitesten Entfernungen da. Das heißt, wenn da was passiert, reagiert nicht nur das hier, sondern es reagiert immer grundsätzlich der gesamte Kosmos. Egal wie viel Licht, wie viele Millionen Lichtjahre das entfernt ist. Und da geht es nicht darum, dass ein Signal von dort hingeht, sondern es ist ein Ganzes. Und wenn eine Trennung stattfindet, dann ist sie immer nur näherungsweise. Das sagt die Physik. Können wir uns so schwer vorstellen, weil nein, ich bin da und das ist dort. Aber in der Wirklichkeit ist es nicht so. Das heißt, da spielt eine geistige Grundlage in Wahrheit hinein. Dadurch ist es letztlich auch möglich, dass Gehirnprozesse geistige Dinge spiegeln können. Weil da ist der Konnex irgendwo. Aber der Konnex ist nicht zu finden, wenn ich nicht diese geistige Ebene mit einbeziehe. Und daher können sie alles erklären, nur das Bewusstsein nicht, da stehen sie an. Es Können Sie sich vorstellen, wunderbar, super intelligentes Gehirn, das alles macht, nur wissen tut es nichts davon. Also das heißt, es erlebt nichts bewusst, es könnte Dinge lösen vielleicht sogar und man könnte von außen glauben, das hat Bewusstsein, aber erklären kann man sich eigentlich nicht, dass Bewusstsein entsteht, weil es ging ja doch eigentlich ohne auch. Und man kann sich auch nicht denken, wie soll ein elektrischer Prozess oder ein chemischer Prozess Bewusstsein erzeugen. Das passt irgendwie nicht zusammen. Das eine ist ein räumlicher Bewegungsvorgang mit Energie verbunden. Was man als Bewusstsein erleben, ist anders irgendwie. Also da stoßen diese Erklärungen dann an die Grenze irgendwo.
Noch haben die Computer ja kein Bewusstsein, ne? Aber es geht schon langsam in die Richtung.
Naja, das ist jetzt halt die große Streitfrage, ob sie Bewusstsein entwickeln werden oder ob sie nur eine entsprechende Intelligenz entwickeln werden, ohne dass sie Bewusstsein haben. Das heißt, es können heute schon Computer gewisse spezielle Aufgaben wesentlich besser als der Mensch lösen. Bewusstsein haben sie dabei sicher keins. Aber sie können sehr wohl sehr intelligente Lösungen selbstständig lernend erarbeiten. Ich meine, mathematische Problemlösungen ist heute schon so, dass Computer teilweise das besser können als die besten Mathematiker. Also nicht nur das zahlenmäßig ausrechnen, sondern mathematische Beweise führen. Also es gibt Programme, die mathematisch selbstständig kreativ, scheinbar kreativ zumindest, mathematische Beweise führen und dabei Wege ausloten, auf die wahrscheinlich kein Mathematiker jemals gekommen wäre, die aber sehr kurz und elegant sind.
Das führt mich zu einer Frage, die ich mir noch nie gestellt habe. Hat der Ahriman Bewusstsein?
Kann man das so bezeichnen? Man kann das schon so bezeichnen. Aha, ja, man kann das schon
Bewusstsein.
Ja.
Ja, dann ist es natürlich möglich, dass diese Computer
auch... Ja, natürlich. Sie werden das auch kriegen. In Wahrheit, wenn man jetzt weitergeht, jede Maschine, jede Dampfmaschine oder sonst was, ist ja in Wahrheit besiedelt oder bewohnt von arimanischen Elementarwesen. Und die haben eine gewisse Art von Bewusstsein. Also selbst der Heizstrahler hat arimanische Elementarwesen. Sie sitzt natürlich jetzt nicht wie ein Mensch da und denkt sich, was soll ich da heute bei denen, die quatschen laut und schimpfen dauernd über Nari, ich komme gleich raus.
Sehr gut, der Feind hört nicht mit.
Ja, genau.
Der Feind hört nicht mit.
Nein, aber es sind natürlich geistige Wesenheiten damit verbunden. Ich meine, das ist der Punkt, dass Bewusstsein damit zusammenhängt, dass bestimmte geistige Wesenheiten sich damit verbinden können, mit diesen Prozessen. Eben auch gewisse Elementarwesen, aber natürlich vor allem das Ich. Das heißt, die Frage ist, kann sich ein Ich mit der Maschine verbinden oder nicht? Oder in dem Fall werden es mit Sicherheit eben nur arimanische Elementarwesen sein. Das ist eben letztlich auch genau das, auf das der Ahriman abzielt. Nämlich sogar den Menschen dorthin zu bringen, dass das Ich nicht herein kann. Und letztlich dann als eine Art ichloser Mensch lebt, zwar in zunächst einmal menschlicher Hülle, aber besetzt im Grunde von einer ziemlich starken, kräftigen, führenden arimanischen Elementarwesen, das halt mit den arimanischen Scharen in engem Zusammenhang steht. Und das Ich bleibt irgendwo drüber schweben. Der Ahriman glaubt, dass er damit den Menschen benutzen könnte, um die Quelle oben, die Schöpferische, anzuzapfen.
Geht eh nicht, oder?
Nein, es geht nicht wirklich, weil das Problem ist in dem Moment, wo der Mensch in dem Schwebezustand drüber ist, gelingt es ihm nicht, diese Sachen reinzuholen und dem unten zu übergeben. Das ist das Problem. Dazu muss das Ich wirklich reinkommen. Und in dem Moment, wo das Ich wirklich reinkommt, entzieht es aber der Herrschaft vom Ahriman. Weil der Ahriman hat den Menschen dann im Griff, wenn er das Ich rausdrängt oder lähmt eigentlich. Also er versucht da was im Grunde nicht gehen kann. Das ist die runde Ecke, die er versucht sozusagen. Das geht irgendwo nicht.
Das sind eigentlich gute Aussichten dann für den Menschen.
Was du jetzt siehst. Im Prinzip ja, natürlich. Aber die Gefahr besteht halt trotzdem, dass der Mensch
in dem Schwebezustand bleibt und dann haben wir nichts davon, der Ahriman auch nicht. Also das heißt, wenn wir ihm nicht widerstehen und ihm das missmachen und sagen, wie will aber mit meinem Ich da herein, dann wird auch ihm Schaden zugefügt. Wir schaden uns selber, aber dem Ahriman schaden wir auch. Aber das ist eben nicht der richtige Weg. Sondern wir sollten ihn eigentlich erlösen, ich habe das heute schon kurz angesprochen, indem wir eigentlich freiwillig die Dinge hereinholen und ihm schenken. Das wäre eigentlich der Punkt. Dass er mitkriegt, er kann das, was er vom Menschen haben will, nur als freies Geschenk von ihm bekommen. Wenn er das merkt, dann ist er glücklich eigentlich, dann ist er erlöst. Und das ist durchaus möglich. Und dann finden die arimanischen Wesenheiten den Anschluss an die regelrecht fortschreitende Weltentwicklung. Und dann können sie sehr wohl mit ihrer überragenden, aber nicht schöpferischen Intelligenz im Dienste der Weltentwicklung weiter mitarbeiten. Wo sich das verbindet, also das Hereinholen und das Umsetzen mit einer ungeheuren Intelligenz es auch umzusetzen. Umzusetzen auch zur Verwandlung der Welt letztlich. Und man muss ja denken, die alte Mondenwelt, die uns vorangegangen ist, war ja verglichen mit unserer Erdenwelt eine Primitivwelt. Von den Gesetzmäßigkeiten her allein. Ich meine, dass es Naturgesetze gibt, die wurden entwickelt auf dem alten Mond. Also das, so dass wir heute haben, für alles gibt es ein Naturgesetz im Grunde. Wir müssen es halt erst entdecken, aber die Dinge kugeln nicht einfach chaotisch durcheinander, sondern da gibt es unheimlich viele Gesetzmäßigkeiten, die eine Ordnung bewirken in der Natur. Die ist erst auf dem alten Mond entstanden, vorher gab es das nicht. Daher heißt der alte Mond auch der Planet der Weisheit, weil er die Aufgabe hatte, diese Naturweisheit überhaupt erst zu entwickeln. Und die ist am Ende da. Das ist aber erst der Anfang. Das heißt, der künftige Jupiter wird noch ein viel, viel reicheres Entwicklungsfeld haben. Eine viel, viel reichere Schöpfung kann sich dort entwickeln. An der wir eben mitarbeiten. Dort fangen wir schon an mitzuarbeiten. Das heißt, wieder die nächste Inkarnation der Erde aussehen wird, dieser neue Jupiter hängt sehr wesentlich mit von uns ab. Das heißt, unsere rosenkreuzerische Verwandlung der Erde hat nicht nur einen Effekt für unsere Erde heute, sondern vor allem für die Zukunft. Weil alles, was dem Ahriman überlassen bleibt, in der Form überlassen bleibt, dass er aber dort mit seinem Hochintellekt eingesperrt bleibt und wir ihm nicht die Dinge schenken können, die er sucht, dann wird der Ahriman gezwungen sein, mit den Menschen, die mit ihm mitgehen, das heißt, die er ich irgendwo oben schweben lassen, eine Separatentwicklung zu machen. Das wird zunächst halt den künftigen neuen Jupiter als irgendein Satellit umkreisen, wie auch immer. Und was dorthin geht, das ist zunächst einmal für die Entwicklung verloren. Es gibt zwar dann noch später Möglichkeiten, das wieder zu integrieren. Also Steiner sagt, dass das bis zum Venus-Dasein geht, bis sogar gegen Ende des Venus-Daseins, also die sechste große planetarische Entwicklungsepoche, dort die sechste Unterperiode und von der die sechste Unterperiode wieder die berühmte 666, das ist die letzte Entscheidung dann im großen Stil. Im Kleinen ist es überall, wo so ein 666-Rhythmus kommt. Da sind immer Entscheidungen über etwas, was entweder bis dahin funktioniert oder verloren ist. Also das heißt, das sind immer dramatische Entscheidungen im Grunde. Weil etwas, was nicht gelingt bis dorthin, ist einmal verloren für die Entwicklung. Jetzt bei den kleinen 666er-Rhythmen noch nicht hundertprozentig endgültig, weil das kann noch bis zu der großen 666 unter Umständen nachgeholt werden.
Die letzte war 1998, oder?
Genau. Die letzte, und in dem stecken wir jetzt drinnen natürlich ganz stark, massiv in der Auswirkung, und die wird sicher über das ganze Jahrhundert gehen.
Das Jahr der
Sonnenfinsternis, wenn wir uns erinnern. Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich 98, ja. Ja, ja, genau. Ja, und dieser starke Avivanisierungsschub ist deutlich, also seit 98, seit der Jahrtausendwende überhaupt hat das so. Und man merkt es weltweit eigentlich.
9/11 war ja gleich danach, kann man sagen.
Ja, das ist richtig. Und hat natürlich einen immensen Schub gebracht in der weiteren Avivanisierung der Welt mit den ganzen Sicherheitsmaßnahmen, Kontrollmaßnahmen. Das ist es nämlich eigentlich. Das ist der eigentliche Effekt. Der ist noch, ich sage einmal, zehntausende Male größer als die eigentliche Tragik des Ereignisses. Natürlich ist es tragisch, dass der über 3000 Leute umkommen, das ist schon klar. Aber im Vergleich, was in der Folge passiert ist, das ist das im Grunde noch dramatischer für die Menschheit des Ganzes.
Wenn man die Vorbereitungen dazu in Betracht zieht, dann geht es wirklich auf 1998 zurück, weil das musste ja sein.
Ja, vorbereitet sein. Natürlich. Und man muss dazu sagen, auch diese Daten sind ja nicht so, dass man es mit der Stoppuhr messen muss. Die haben eine Vorlaufzeit und haben eine Nachlaufzeit. Also das Ganze hat, sage ich mal, fast ein Jahrhundert Vorlaufzeit und ein Jahrhundert Nachlaufzeit. Das ist der Schwerpunkt dann irgendwo. Und daher wird diese Avimanisierung jetzt in dem Jahrhundert gewaltig fortschreiten. Und je schneller sie fortschreiten wird, desto eher ist aber auch auf der anderen Seite die Chance zu erkennen, ja, aber was geht mit dem nicht? Das heißt, dann wird man draufkommen, oder einzelne draufkommen, auch ganz simple Naturforscher, also simpel meine ich jetzt, die nicht bewusst eine geistige Schulung durchmachen, die sie vielleicht nur unbewusst durchmachen, sagen wir so, weil die Physiker mit ihrer Mathematik und Ding, die betreiben Geistesschulung in Wahrheit. Es mag noch so abstrakt sein, sie üben sich im reinen Denken, im reinen sinnlichkeitsfreien Denken, weil die Modelle, die heute in der Physik entworfen werden, eine sinnliche Vorstellung kann ich mir von dem Allen nicht mehr machen. Ich meine, die Zustandsräume der Quantenmechanik sind grundsätzlich Räume mit unendlich vielen Dimensionen. Rechnen kann ich damit. Vorstellen kann ich mir schon nicht mehr als 3 Dimensionen. Da stehe ich an. Also, rechnen kann ich damit. Also, das ist in Wahrheit höchste Geistigkeit. Jetzt sehr abstrakt, aber das, also die kommen mit Sicherheit dorthin. Und auch selbst wenn die jetzt noch so fanatische Atheisten sind, im nächsten Leben sind sie sicher nicht mehr. Und stellt euch so einen Wetter wie den Stephen Hawking vor, der ja geradezu fast ein Symbol für unsere Zeit ist, die immer kopfiger wird. Im Grunde ist es ja so, das ganze Leben wird immer kopfiger. Die Menschen haben kaum mehr ein Körpergefühl oder ein Ding, mit dem können sie nicht umgehen. Sie haben auch Hemmungen drinnen, wenn nicht gerade die Emotion oder der Trieb durchbricht. Aber das heißt, es konzentriert sich immer mehr auf den Kopf. Und das war bei ihm also ganz extrem halt, weil er wirklich zuletzt maximal nur mit Augenbewegungen seinen Sprachcomputer steuern konnte. Also sonst nichts mehr. Und was aber heißt, schon alleine nur diese Steuerung des Sprachcomputers mit Blickbewegungen, das muss der zusammenbringen einmal. Das ist eine ungeheure Willensschulung in Wahrheit. Du musst so, aber geistige Willensschulung in Wahrheit. Also die ganz fokussiert ist. Das ist nicht Muskeltraining oder so. Das ist da feinste Bewegungen mit den Blicken so zu koordinieren, sie so bewusst zu führen, dass die flüssig, einigermaßen flüssig ausdrücken kannst.
Ich habe heute zufälligerweise habe ich seine letzte Botschaft auf YouTube noch angeschaut.
Ja, ja, ja.
Ich weiß nicht, ob du das schon mal angeschaut
hast. Nee, habe ich nicht gesehen. Ne.
Sehr, sehr, sehr positiv.
Ja, ja, ja.
Egal wie schlecht die Weltenlage ist, man kann immer etwas Positives zur Welt beitragen.
So ist es.
Dieser Mensch, das ist so.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
Er ist vor kurzem gestorben, oder?
Ja, vor ein paar Tagen, ja.
Vor ein paar Tagen sogar.
Ja, 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 es ist ganz kurz her jetzt, ja. Ja. Ist eh die Willenskraft. Ich meine, sie haben ja, glaube ich, auch nicht, kurz über 20 oder 25 oder was. Also er hat jedenfalls gerade seine Dissertation geschrieben, die er schon nicht mehr selber schreiben konnte, nur mehr mit Hilfe, weil er schon eben erfasst war von der Krankheit und haben sie ihm 3 Jahre gegeben noch. Also immerhin ist er 76 geworden.
Statt 27.
Ja, ja.
76.
Und er hat sicher ein erfülltes Leben trotzdem gelebt. Also halt Dinge, also da braucht es schon einen Positivismus, das da nicht durchzuhängen. Also da mache ich mir keine Sorge. Darum ist es an sich nicht schädlich, wenn Menschen in ihrem Materialismus bis an die Grenze gehen. Weil die stoßen am schnellsten dann dort, wo eben wirklich dann die Mauer ist und da geht es nicht weiter. Da muss ich dann durchbrechen zum Geistigen. Und das ist besser als, das ist mir zu abstrakt und zu wenig geistig, mit dem beschäftige ich mich. Lieber ich schwebe irgendwo drüber. Dann hat aber das Geistige wahrscheinlich auch keine wirkliche Substanz. Oder keine. Er wird jedenfalls nicht voll selbstbewusst ergriffen. Und ich kann ihn nicht voll und ganz herunterholen. Dazu brauche ich eben dieses starke Bewusstsein und diese starke Willenskraft, um das wirklich voll herunterzuholen. Dann nützt mir das Schweben im Geistigen, weil es halt schön und angenehm ist und erhebend ist und ich mich wohlfühle dabei. Nutzt nichts. Also der beinhart in den Materialismus geht, aber mit vollem klaren Bewusstsein kommt früher oder später mit Sicherheit an die Grenze, wo er klar einsieht, das reicht nicht. Bei vielen Physikern, wie gesagt, ist diese Überzeugung bereits ganz deutlich da. Ganz deutlich da. Und die haben viele davon als Materialisten begonnen. Klar, weil sie es so gelernt haben und selbstverständlich. Aber sie kommen mit den Dingen an einen Punkt, wo sie sagen, na, die Gesetzmäßigkeiten zeigen mir was anderes. Also da ist es von dem nur ein Schritt dann, sich bewusst weiter zu bemühen, auch einen Weg ins Geistige weiter fortzuschreiten. Ist also kein Drama. Nein, das Drama ist mehr so, dass es sich im Alltagsleben überall eben dieser arimanisierte Intellekt breit macht. Das ist der Punkt. Na, was sagen wir noch über die Monas-Hieroglyphe? Also der wieder unten, also der Frühlingspunkt, der natürlich immer auf Ostern hinzielt, im Übrigen ja beim Dante auch drin, beim Sternen wieder sich die Sonne erweckte, also am Karfreitag im Grunde, wo er den Abstieg macht ins Inferno hinunter, steht da über der Wieder, also ist der Frühlingspunkt. Das ist auch da drinnen. Ja. Viele Dinge, übrigens der Siebenstern, der hinter der Vitriolformel, jetzt springe ich nochmal zur Vitriolformel, steckt. Also wenn ich die sieben von den neuen nehme, die den Planeten entsprechen, entspricht das an 7 Sternen. So waren zum Beispiel die Hauptkomtoreien der Templer in Frankreich angeordnet, in Form eines 7 Sterns. Haben schon gewusst, was sie machen. Ja, was liegt jetzt noch alles drinnen? Ich kann nur so einzelne Beispiele bringen, wie die Denkweise ist, mit so einem Symbol umzugehen. Das Kreuz ist jetzt was Interessantes. Das Kreuz kann vieles ausdrücken. Es kann ausdrücken,
die Zweiheit einmal, zwei Linien. Es kann aber auch die Dreiheit.
Aha.
Ja, es kann auch die Dreiheit als nächstes ausdrücken, die zwei Linien und der Kreuzungspunkt. Der ist sogar ganz wichtig, da habe ich nämlich jetzt den Punkt drinnen. Mhm. Es kann natürlich eine Vierheit ausdrücken, die vier Winkel, oder ich kann sogar Achtheit ausmachen, wenn ich sage vier Strichel und vier Winkel. Also das
Neunheit?
Heißt, Neunheit kann man daraus machen, also man kann mathematisch spielen. Wenn ich jetzt nur mal die ersten hernehme, also wenn ich nur den Punkt nehme, habe ich die 1, dann habe ich die 2, dann habe ich die 3-Heit, die Linien mit dem Punkt und dann die 4-Heit. Mit der 4-Heit habe ich bereits die 10-Heit. Wieso? Pythagoreisches Geheimnis. Also, 1 plus 2 plus 3 plus 4 ist gleich
10.
Hurra, 10. 10 Sephirot zum Beispiel. Ist ja nicht zufällig 10. Das entspricht den Sphären, 7 Planetensphären, dann die Fixsternsphäre, der Kristallhimmel und der Mittelpunkt. Beziehungsweise der Umkreis. Also nach außen wäre es das Empyreum, da ist es aber eigentlich die Spiegelung im Inneren der Erde gemeint, also sonst die Schichten der Erde. 7 einmal, die 6. Da ist die Stadt Dies beim Dante zum Beispiel. 7. wird schon kritisch. 8. Na, da ist der Übeltäter Graben da mit den 10 Sacktälern und dann die Eishölle. 9 und das 10. ist der Punkt. Das steckt da drinnen. Das haben schon die Pythagoreer gewusst. Das ist die pythagoreische Tektarktis.
Was ist dieser Satz? Da war ich noch nicht da. Was ist das?
Also, Visita interiora terre rectificando in venies occultum lapidem, vera medicina. Also einer der berühmtesten ist einer der berühmtesten Alchemistensprüche oder Alchemistenformel, die sogenannte Vitriolformel ist das. Vitriol ist eigentlich Eisensulfat, aber.
Ach so, es gibt für Medikamente.
Ja, genau. Ja, ist es auch die wahre Medizin.
Ja, genau.
Aber eigentlich heißt es, besuche das Innere der Erde, der Gereinigten. Du wirst finden den okkulten Stein.
Wow.
Die wahre Medizin.
Wow.
Das ist eigentlich das Programm der ganzen Alchemie. Und das ist gemeint, also setze dich auseinander mit den Kräften des Erdinneren, reinige sie, was zur Voraussetzung hat, dass du dich selber reinigen musst natürlich, dann wirst du finden den verborgenen Stein, also den Stein der Weisen.
Entschuldige, aber weißt du, was ich mit den Kindergartenkindern mache?
Ja.
Eine Zwergengeschichte, wo die auf die Suche gehen nach einem edlen Stein. Nein. Und ihn dann finden. Und
ja,
dann dürfen die Kinder herumgehen.
Ja, genau.
Also ich sage jetzt, das ist jetzt so eine Geschichte, die
Was
man mit Kindern machen soll. Die machen es natürlich wahnsinnig gern. Aber in sowas Einfachem wie Kindereurythmie versteckt sich ja sowas. Ist ja unglaublich jetzt.
Natürlich, ja. Ja.
Die freuen sich riesig natürlich drüber, aber das ist unglaublich, dass sie sich auch darüber freuen.
Ja.
Sie spüren, dass da was Tiefes drinnen steckt.
Natürlich.
In die Erde reinzugehen und einen Stein zu holen.
Absolut.
Das ist unglaublich.
Absolut. Absolut. Und das sind so Sachen, also das kommt von den Alchemisten, aber Rosenkreuzertum und Alchemie hängt unheimlich stark zusammen. Also du hast ja die chymische Hochzeit, weil das, was die Rosenkreuzer anstreben, ist eben die Verwandlung der Erde. Und das ist der Unterschied zu diesen rein gnostischen Strömungen oder was, die eigentlich nur weg wollen von der Erde. Zurück zum Urzustand, wo noch alles vergeistigt war, zurück zu einem Zustand vor dem Sündenfall. Und da geht es aber durch, vorwärts ins Neue. Das andere ist eigentlich ein Rückweg ins Alte.
Also wenn man jetzt dann hier dieses Ding hat, ja, und hier ist die Erde, dann wollen die praktisch so, die wollen hier wieder zurück.
Genau.
Statt dahin.
Genau. 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 Genau das ist der Punkt.
Das ist super. Ja, da wusste man.
Genau das ist der Punkt. Und viele esoterische Strömungen oder die sich halt so nennen, wollen lieber den.
Darum ist die und, so wichtig.
Der schaltet aber natürlich dann letztlich das Ich aus. Das heißt, in Wahrheit freut sich natürlich erstens einmal mit der Luzifer, aber der Ariman freut sich auch. Weil das Ich hat es viel schwerer anzukommen gegen ihn, weil der Luzi hilft halt das Ich heraus. Locken. Ich meine, der Ariel Alz ist dann nur ein Holz da in der Erdensphäre irgendwo. Das ist das Nächste. Also da sind sie sehr einig in gewisser Weise.
Alle esoterischen Strömungen, irgendeiner Art, und es gibt ja,
es gibt ja genug, ja.
Die gehen alle in die Richtung.
Ja, gehen alle in die Richtung. Weil der andere ist halt ein bisschen mühsam.
Ja, da ist keine Geduld, keine echte Geduld.
Nein. Da braucht man Geduld, da braucht man Durchhaltevermögen. Da muss der Wille dazu da sein, wach zu werden in dem Ganzen. Und wach werden tut immer ein bisschen weh. Weil wach werden, immer mehr wach werden, heißt, an die Grenzen meiner Bewusstseinsmöglichkeit zu gehen. Schmerz im direkten oder übertragenen Sinn entsteht eigentlich nur dadurch, dass das Bewusstsein die Erlebnisfülle nicht fassen kann. In dem Moment tut es weh, das heißt, das Bewusstsein hat zwar eine starke Intensität, verliert aber seine Schärfe in gewisser Weise. Also es ist ein verschwommenes Bild, weil Schmerz, es tut weh. Ich weiß schon, da tut es weh, aber mit dem Bewusstsein kann ich eigentlich nicht wirklich gescheit was anfangen. Ich habe keine Erkenntnis dadurch. Also das heißt, es wird überschwemmt und dieses Überschwemmtwerden, da packen wir einfach nicht. Das heißt, geistige Entwicklung ist in gewissem Sinn immer mit Schmerzen verbunden. Es geht gar nicht. Weil da dauernd versuchen, das Bewusstsein stärker zu machen, auszudehnen. Das heißt, ich gehe immer an der Grenze spazieren. Und natürlich gilt das heute für unser Bewusstseins-Seelen-Zeitalter in ganz besonderem Maße. Heute ist eben die Einweihung eine, wo nicht wie bei der ägyptischen das Ich ausgeschaltet wird, sondern im Gegenteil. Es ist dabei. Ja, absolut. Absolut. Und das ist der rosenkreuzerische Weg, zu dem die Anthroposophie auch gehört letztlich. Weil Anthroposophie kommt aus dem rosenkreuzerischen Weg im Grunde.
Darum machen wir das jetzt hier auch.
Nicht
Anthroposophie.
Darum machen wir das, richtig.
Genau.
Darum machen wir das. Absolut.
Weil seine Vaterschaft.
Absolut. Seine Vaterschaft absolut.
Der Anthroposophie, oder?
Und daher, bei Rudolf Steiner liegt es ja so ganz deutlich im Schicksal drinnen. Er wächst einerseits auf mit dem Wahrnehmen der Elementarwesen, der geistigen Wesen in der Natur draußen und andererseits mit der modernsten Technik, die es damals gibt, halt mit der Eisenbahntechnik. Und steht in dem Feld drinnen und genau dort kehren wir hin.
Eisenbahn heiraten,
genau.
Typische
Hochzeit. Genau. Also so hängt das alles zusammen.
Genau.
Ja, ich würde sagen, jetzt machen wir mal Schluss für heute. Das heißt, wir sind jetzt noch immer nicht ganz fertig mit dem ersten Tag, sondern wir sind nur so weit gekommen, wie er das Brieferlauf gemacht hat, wo er zur Hochzeit geladen wird.
Wir wissen
jetzt schon, was drinnen steht. Wir kennen das Zeichen und wir haben den Text gelesen. Wir werden das nächste Mal weitergehen. Also weil dann verschwindet die Frau im Sternenmantel und
machst du dann am Dienstag nach Ostern ist dann nichts?
Ist nichts, nein. Ja, 14 Tage ist jetzt Pause, ja. Okay.
Nächste Woche ist Pause
und die Woche drauf
auch. Also ist eigentlich 3 Wochen Pause, kann man auch sagen. In 3 Wochen
ja,
wieder.
Ja, genau. Okay. Genau, so ist es.
Ja, umso richtig. Wichtiger, dass wir wieder einen Schritt gemacht haben. Ne?
Ja. Also das heißt, lasst die Bilder.